Ich glaube, das ist mehr als deutlich spürbar, dass die Seelen, die jetzt auf die Erde kommen, einfach das Alte gar nicht mehr mitmachen. Also die rebellieren. Jedes Kind hat irgendeine Diagnose, die in irgendeine Kategorie passen muss, damit wir eine Schublade dafür finden. Nennen wir mal eines, ADHS. In aller Munde wird mit Medikamente eingedämmt, damit ich passend bin. Für mich heißt ADHS Anbindung an das hohe Selbst. Jetzt aber bitte nicht die Vorstellungsrunde auf der Couch.
Bettina, wer bist du denn eigentlich? Obwohl, die hat mir mal jemand gestellt, tatsächlich in einem komplett privaten Kontext. Und dann gingst du so darum, Mary, wie stellst du dich eigentlich vor, wenn du alles an sozialen Markern weglässt? Also von, wo komme ich her? Bin ich verheiratet? Habe ich Kinder? Welchen Beruf habe ich? Wer bin ich eigentlich in meiner Essenz? Und ich war so da gestanden und immer so, ich habe wirklich gebraucht, um überhaupt was rauszubekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber ich fand das ganz spannend, so nach dem Motto, wenn dich jemand einfach nur kennenlernen möchte, unabhängig von dem eigentlich, was dich vielleicht im Außen ausmacht oder was halt einfach so über dir schwebt, was bleibt dann noch?
Das Spannende ist aber, also zumindest ich in meinen ganzen Formaten trainiere oder spreche immer davon, dass es darum geht, dein Innen nach außen zu bringen. Das heißt, im besten Falle spiegelt sich ja deine Innenwelt im Außen. Und der Weg dahin ist halt oftmals, dass wir erstmal erkennen, okay, unsere Innenwelt ist komplett von der Außenwelt geprägt, ist von der Außenwelt geformt, in welche Umstände sind wir geboren, was wird von uns erwartet und so weiter und so fort, in welche Rollen muss oder will ich auch schlüpfen, wie will ich denn sein, also meine Wunschwahrnehmung. Und irgendwann kriegen wir halt mit, okay, jetzt habe ich schön im Außen eine Fassade aufgebaut, innen drin fühlt sich es aber doof an. Und dann fange ich an, innen aufzuräumen, so innen zu entrümpeln. So, was darf da raus? Welche Glaubenssysteme, Glaubenssätze, Glaubensmuster, Strukturen, Angewohnheiten, Routinen, was darf da alles raus? Und dann ist irgendwann leer. So dieser Moment, okay, und jetzt? Und dann darf ich mein eigener Architekt werden, darf innen einräumen. Und es wird ja so schön gesagt, so, du bist Schöpfer deines Lebens, aber bis zu dem Zeitpunkt habe ich keine Ahnung davon, wie sich das anfühlt. Also bei mir war das zumindest so, von was reden die? Ja, ich habe den Satz tausendfach gehört, aber was soll das? Und dann kriege ich erstmal so ein Gefühl, okay, wenn ich das Alte rausgeräumt habe und ich bin so leer, so ein weißes Blatt Papier beschreiben es auch ganz viele oder so ein Nichts. Ja, und jetzt ist nichts, so was mache ich jetzt? Und dann darf ich wählen, was darf da rein, so ganz achtsam. Die Wohnung ist jetzt ausgeräumt, die ist jetzt gestrichen, die ist jetzt sauber, da ist alles möglich. So alle Möglichkeiten stehen auf. Was packe ich rein? Und dann kreiere ich halt meine Innenwelt. Und im besten Fall ist dann irgendwann der Punkt erreicht, wo die Innen- und die Außenwelt übereinstimmen. Das heißt, ich bin das im Außen, was ich halt auch innen fühle. Dann bin ich wirklich in Frieden, dann bin ich wirklich bei mir, dann bin ich im Jetzt, dann bin ich ein lebenslustiger, neugieriger, offener Mensch, der das Abenteuer liebt, der begeistert ist von Menschsein. Also was mich begeistert, ist tatsächlich das Menschsein. Also in welchen Facetten können wir das alles? Und vor allem auch ich, so, wer bin ich noch? Was ist dann noch? Was ist noch möglich? So, was kann ich noch erleben? Was möchte ich noch entdecken? Und wo sage ich, okay, das darf jetzt aus meinem Leben gehen, das habe ich genug erlebt, das möchte ich nicht mehr. Ja, diesen Zustand zu erreichen, ich bin und dann kommt nichts mehr. Ich bin nicht Mama, ich bin nicht Frau, ich bin nicht Partnerin, sonst ich bin, keine Ahnung, wer was draus macht. Also ich glaube, das ist schon eine Challenge, sich zu beschreiben ohne soziale Marker.
Kann ja jeder mal für sich selber überlegen, was da käme und das mal zu Papier bringen. Bin gespannt auf die Antwort auf die folgende Frage. Mich hat mal ein Satz sehr bewegt und glaube ich bis heute, weil ich noch nicht so hundertprozentig die Antwort drauf habe, als jemand zu mir gesagt hat, ich sehe, wie du gedacht bist zu sein. Er wollte es mir nicht erklären. Er hat es stehen gelassen und gesagt, du wirst es irgendwann verstehen. Und ich würde mal gerne deinen Blickwinkel darauf werfen, wie ist denn der Mensch gedacht zu sein?
Wow, da müsste ich jetzt in die Fußstapfen von Gott treten, glaube ich. Also ich weiß nicht. Mein erster Ansatz oder mein erster Impuls ist, dass Denken da sicherlich nicht die richtige Ebene ist, anzufangen. Also ich glaube nicht, dass wir Menschsein denken können. Und das ist extrem philosophisch. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich tagesformabhängig. Wahrscheinlich, was ich gerade an dem Tag erlebt habe, wird mich jetzt dazu führen, wie was gedacht ist, Mensch zu sein. Ich glaube, für mich ist es wirklich das Spiel des Lebens. Für mich ist es eine Bühne hier, wo wir uns erfahren dürfen. Und ich erwische mich halt oft dabei, wie ich andere Positionen, andere Leben aus deren Blickwinkel betrachten möchte. Gar nicht bewerten oder auch oftmals gar nicht fühlen. Aber so betrachten, so was bewegt Menschen dazu, sich so und so zu verhalten. Ob das jetzt im negativen Sinn ist, dass jemand Amok läuft, dass jemand so dermaßen ausrastet und über die Grenzen geht und gefühlt nicht bei sich ist, sondern von den Emotionen, von den Ereignissen, von den Umständen so gefangen und so überwältigt, dass er sich nicht mehr anders helfen zu weiß. Mhm. Und auf der anderen Seite, was bewegt Menschen, weiß ich nicht, wie, ja, ist ja gerade ganz präsent, Felix Baumgartner, der leider Gottes verstorben ist, aus menschlicher Sicht, aus seelischer Sicht würde man sagen, er hat es geschafft. Kann jetzt auch jeder betrachten, wie er das möchte. Der aus dem All springt. Also was passiert da in unserem Mind, in unserem Inneren, dass wir diese Dinge gehen? Und beides ist gleichermaßen zur gleichen Zeit auf der gleichen Erde passiert. Also was bewegt uns so sehr, dass wir aus uns heraus bewegt werden oder wir Dinge in Bewegung bringen? Und das fasziniert mich einfach, dieses Spiel des Lebens, dieser Planet, der Dualität, der einerseits so grenzenlos scheint und wir uns selbst so gegenseitig begrenzen oder auch jeder sich selbst.
Wir bleiben mal bei diesen Planeten, weil es gibt eine Sache, die ich sehr oft von dir höre und vielleicht können wir die mal so ein bisschen mit einbringen, dass sich die Frequenz der Erde verändert. Vielleicht magst du da mal jemanden, der das vielleicht zum ersten Mal hört oder das gar nicht so richtig einordnen kann, was damit gemeint ist.
Na, es sind zwei Perspektiven. Also einmal die komplett menschliche Perspektive. Wenn wir jetzt mal hier so, wir zwei sitzen hier und jeder hat seine Erfahrung, jeder hat seine Meinungen gespeichert in sich und dadurch schwingt jeder Mensch selber auf einer Frequenz. Der eine ist sehr ängstlich, der ist eher in sich gekehrt, der ist vielleicht auch sehr introvertiert, der ist vorsichtig, der ist zurückhaltend, weil er vielleicht die Erfahrung gemacht hat, dass alles andere nicht schön ist oder sich halt noch nie in seinem eigenen Mut, in seiner Kraft erlebt hat. Und es gibt Menschen, die sind halt unfassbar offen dem Leben gegenüber. Das ist so eine wandelnde Sonne, so ein Strahlen, wenn die in den Raum kommen, die reißen dich förmlich mit, die können dich begeistern, die können dich aus deiner, ich sage jetzt mal, niedrigen Frequenz auch mitnehmen nach oben. Und das macht ja schon mal eine Schwingung aus. Also das heißt, bin ich in einem Umfeld, vielleicht auch in einem Land, in einem Umstand, in einer Familie, wo viel Angst ist, wo viel Sorge ist, wo viele Probleme sind, ob jetzt Krankheiten, finanziell. Also der ganz normale Alltag prägt uns ja schon in unserer Grundfrequenz, wie wir aufwachsen. Und das ist so die Challenge, wo kommst du her und wo willst du hin? Und zu mir sind auch schon Menschen gekommen und sagen, Bettina, keine Ahnung, was du machst, aber das will ich auch. Das heißt, ich will strahlen, ich will dem Leben positiv gegenüberstehen. Ich habe das nicht gelernt. Wie geht das? Gleichzeitig gibt es natürlich viele, die haben Schicksalsschläge hinter sich, die traumatisierend waren, die von außen kamen und ich konnte vielleicht gar nichts dagegen tun. Vielleicht auch noch im schlimmsten Fall in der Kindheit, dass ich Sachen erlebt habe, die ich 0,0 beeinflussen konnte. Das ist der Grund, warum ich in einer Grundfrequenz bin. Oder ich habe eine Kindheit, wo mir meine Eltern das Paradies auf Erden gegeben haben. Ich durfte mich ausprobieren, durfte mich austoben. Ich habe Support bekommen. Die Menschen haben an mich geglaubt. Das ist schon mal eine unterschiedliche Frequenz. Und das, was halt auf der Erde passiert, durch die, ich sage jetzt mal, auch Möglichkeiten, dass wir uns sehr miteinander vernetzen, ist, dass wir mehr Möglichkeiten haben, frei zu entscheiden. Ich bekomme immer mehr Möglichkeiten, aufgezeigt, wie kann ich denn meine innere Perspektive, meine Erfahrung verändern. Ob das jetzt Menschen sind, die im Network Marketing auf einmal eine Community finden, die früher in der Schule gemobbt wurden, weil sie vielleicht zu dick waren, weil sie Außenseiter waren. Und jetzt auf einmal kommen sie in eine Community, wo es vielleicht auch um Abnehmprodukte geht. Die kommen in ein Programm, werden auf einmal gesehen, werden erfolgreich, sind Vorbilder für andere, dass die das auch schaffen. Die bekommen auf einmal Anerkennung, die bekommen auf einmal Sichtbarkeit und entdecken die eigene Schönheit in sich. Das ist so die perfekte Bilderbuchreise, die wir antreten können. So, ich komme aus meinem alten Muster, von der negativen Frequenz, niemand mag mich, ich bin nicht wichtig, in eine Frequenz, ey, die Menschen mögen mich und ich kann sogar noch der Menschheit was geben. Mhm. So, das ist mal so die menschliche Perspektive, von Tellerwäscher zum Millionär, vom Nerd zum Sixpack-Typen auf Instagram. Also da gibt es ja tausende Geschichten und die Vorbilder sind mehr als genug, die ich mir suchen kann, um mich da anzuhängen. Die zweite Perspektive ist planetarisch. Die Sonne wird immer heißer. Das heißt, Wissenschaftler haben, ich schlag mich jetzt, also nagel mich bitte nicht fest, ich glaube 8 Millionen Jahre, dann verglüht die Sonne. Dann gibt es keine Sonne mehr. Wir haben noch ein bisschen Zeit, können noch die Sonne ein bisschen genießen. Und die wirft durch diese steigende Hitze immer mehr Sonnenblasen ab. Das sind so Sonnenflares, nennt sich das. Das heißt, da geht so eine Hitzeblase, ich habe keine Ahnung, wie viel 1000 Grad heißt, einfach von der Sonne weg und die fliegt so random ins Universum. Und je nachdem, wie die Erde quasi gerade und die Sonne sich umkreisen und wo diese Flares abgehen, kriegt die Erde mehr oder weniger von diesen Sonnenflares ab. Bedeutet, es gibt Momente, da kriegen wir relativ direkt diese heiße Sonnenblase ab, was mit dem Erdinneren, mit dem Erdmagneten in Resonanz geht. Der Herzschlag der Erde, die Schumann-Frequenz ist vielleicht ein Begriff, wird mittlerweile gemessen. Ich glaube, seit 60 Jahren gibt es da Aufzeichnungen drüber, wie der Erdmagnet, der Puls der Erde, das Herz der Erde schlägt. Und durch das, dass immer mehr Sonnenflares auf die Erde kommen, wird diese Herzfrequenz der Erde immer höher, was dadurch über die ganze Erde, über das, wo wir verbunden sind, über die Flüsse, über das ganze Erdmagnetfeld zu einer Erhöhung der Gesamtschwingung bringt. Mhm. Ob wir dann Vulkanausbrüche haben, ob wir Erdbeben haben, ob Tsunamis kommen. Also die Natur zeigt uns das ja, wenn die Gewalt der Energie, Energie ist ja immer da, sie wandelt sich ja nur, also die ist ja nie weg, sondern sie verwandelt sich, sie transformiert sich, dann auf einmal auf die Erde wieder aufbricht. Mhm. Und da wir ja auch zu 70% aus Wasser sind und der Mond das Meer bewegen kann, werden wir natürlich über diese Frequenzen als Mensch mitbewegt. Und unsere Grundschwingung möchte ja immer im Einklang sein. Also wir wollen eine Kohärenz, wir schwingen ja gleich. Und dadurch muss sich die Schwingung des Menschen mit anheben. Das heißt, unsere Grundfrequenz hebt sich an. Und es gibt ja genügend schlaue Menschen, die das messen, die das kontrollieren, die das aufzeichnen. Und es wurde eben festgestellt, dass die Erde, seitdem es Aufzeichnungen gibt, also das ist jetzt auch noch nicht so lange, immer mehr in Richtung Liebe schwingt. So, die Angst hat eine Grundfrequenz und die Liebe hat eine Grundfrequenz. Mhm. Und es bedeutet, die Menschheit geht aus der angstgeführten Frequenz in die liebesgeführte Frequenz. Wir gehen immer mehr in Augenhöhe, wir gehen immer mehr in Verbindung, wir gehen in Achtsamkeit. Es geht das Patriarchat immer mehr von der Erde weg. Es geht immer weniger um Leistung, was leistest du? Es geht immer mehr, wer bist du? Mhm. Also das sind genau diese Sprünge, die sich dann aufgrund der Frequenz in unserem Alltag widerspiegeln. Mhm. Und der Raum will sich immer ausgleichen. Das heißt, du hast einen Menschen, der hat gute Laune, der eine hat schlechte Laune. Und irgendwie will sich der Raum ausgleichen. Im besten Fall gewinnt der mit der guten Laune. Mhm. Im doofen Fall zieht der andere den runter in eine niedrigere Frequenz. Es kann aber auch sein, dass einer den Raum verlässt. Und diese Community-Bildung, die gerade stattfindet, dieses Find Your Tribe, find dein Umfeld, finde die Gleichgesinnten, tausch dich mit Gleichgesinnten aus, ist genau das, dass sich dieser Raum ausgleicht. Bedeutet, ich habe keine Lust mehr, mit jemandem Smalltalk zu führen. Ich habe keine Lust mehr zu lästern. Ich habe keine Lust mehr, mich über Nachbarn zu unterhalten. Ich habe mehr Interesse an dir. Wie geht's dir? Mhm. Was bewegt dich? Was sind deine Gedanken? Was willst du in die Welt bringen? Und wir bekommen immer mehr Lust, uns gegenseitig zu supporten. Mhm. Diese Netzwerke zu sagen, hey, das kannst du, das kann ich, tun wir uns zusammen. Dann können wir uns gegenseitig potenzieren. Und diese Potenzierung ist dann quasi das, was wir im Alltag erleben. Und da sind wir wieder bei dem Anfang. Ich muss wissen, wer ich bin. weil eine Co-Kreation oder ein Miteinander auf Augenhöhe funktioniert halt nur, wenn ich weiß, wer ich bin, wenn du weißt, wer du bist. Du kennst deinen Wert, ich kenne meinen Wert und wir entscheiden beide. Jeder bringt seinen Wert in ein gemeinsames Projekt hinein und dann sind wir auf Augenhöhe. Jeder hat das gleiche Invest und merkt auch, dass er einen Teil des großen Ganzen ist. Und dadurch erhöht sich halt in der Menschheit immer mehr die Schwingung und wir potenzieren uns und dieses Gegeneinander-Ellbogen wird eher mehr, komm, wir reichen uns die Hand und supporten uns.
Passiert das automatisch? Oder was ist jetzt, also jetzt mal ganz banal gesagt, wir nehmen jetzt 20% der Menschheit, die sagen, ja, verstehe ich, 30 enthalten sich und 50 sagen, nö, gehe ich nicht mit. Also passiert das trotzdem? Bekommen sie eine Schelle vom Universum, wenn sie halt einfach sich dem widersetzen? Jetzt mal wirklich ganz naiv gefragt, ist das aufhaltbar, egal wie ich mich dem zuwende? Oder ob ich das glaube oder ob ich das sehen möchte oder was auch immer?
Naja, zum einen ganz pragmatisch gesehen ist der Planet Erde ein selbstreinigendes System. Also wir gehen ja alle irgendwann mal. Also egal, was gerade da ist, das ist ja nur eine Frage der Zeit, dass das, was jetzt da ist, wieder weg ist. Und was hinterlassen wir? Und du bist selbst Mama, ich habe viele kleine, wunderherrliche Wesen um mich und ich glaube, das ist mehr als deutlich spürbar, dass die Seelen, die jetzt auf die Erde kommen, einfach das Alte gar nicht mehr mitmachen. Also die rebellieren. Jedes Kind hat irgendeine Diagnose, die in irgendeine Kategorie passen muss, damit wir eine Schublade dafür finden. Mhm. Nennen wir mal eines, ADHS. Ja. In aller Munde wird mit Medikamente eingedämmt, damit ich passend bin. Für mich heißt ADHS Anbindung an das hohe Selbst. Also das sind einfach Menschen, die andere Frequenzen mitbringen. Die bringen andere Fähigkeiten mit. Die haben eine andere Matrix, die haben ein anderes Denken, die haben andere Ziele und die rebellieren halt noch. Und leider Gottes müssen halt diese Wesen bestimmte Jahre, Jahrzehnte aushalten, bis sie selbstbestimmt ihren Weg entdecken können. Und wenn ich jetzt mal so zurückgucke, ich bin mit sehr, sehr wachen, ausgeprägten Hellsinnen hier auf die Erde gekommen. Und ich konnte die lange Jahre nicht einordnen. Abgelaufen, dass ich nur zugeguckt habe. Dass ich mich immer fehl am Platz gefühlt habe, nie zugehörig. In der realen Welt war es aber anders. Ich war immer Mittelpunkt. Also in der Clique, egal wo, ich war überall mit dabei. Man wollte mich dabei haben. Jeder war gerne mit mir. Ich hatte immer einen riesen Freundeskreis und ich war auch sehr beliebt. Nur mein Gefühl dazu war ein anderes. Und irgendwann habe ich angefangen, diese Hellsinne zu ignorieren und auch wegzudimmen, bis ich sie irgendwann auf eine andere Art und Weise wieder entdeckt und jetzt heute lieben und wertschätzen gelernt habe. Und ich glaube, dass es vielen Kindern genauso geht, die da jetzt einfach durch müssen, so traurig wie es ist, das aushalten müssen, damit sie diese Schätze, die sie mitgebracht haben, so lange für sich hüten, bis sie dann den Platz haben, sie zu leben und dann wird sich's automatisch durchsetzen. Also ich glaube nicht, dass wir das aufhalten können. Also dafür ist der Mensch auch viel zu nichtig. Also wenn man mal diesen Planeten anguckt, die Erde atmet einmal aus und wir sind weg. Und ich glaube, wir sind auch diejenigen, die tatsächlich nicht vermisst werden. Und gleichzeitig lernen wir ja auch immer mehr Wertschätzung, immer mehr Achtsamkeit in der Menschheit untereinander. Und hohe Frequenzen haben mehr Ausdehnung. Wir haben mehr Kraft, mehr Macht. Also für mich wird sich das Licht immer durchsetzen. Du hast einen dunklen Raum, du machst Fenster auf, der dunkle Raum wird hell. Du kannst aber von dem dunklen Raum die Dunkelheit nicht nach draußen tragen. Also wird das Licht immer gewinnen.
Wenn du sagst, die Kinder müssen das aushalten, passiert ja ganz viel da draußen. Also auch das werden ja Eltern hören oder auch künftige Eltern, die andere Wege gehen mit ihren Kindern. Also es passiert ja glücklicherweise schon einiges, dass sie den Weg nicht gehen müssen, sondern dass sie dieses Geniewesen bleiben, so wie sie eigentlich auf die Welt kommen und wir sie so entsprechend auch ins Leben begleiten. Glücklicherweise ist da ja zumindest an vielen Stellen schon ein Erwachen da. Was glaubst du, ist so die Mission dieser neuen Generation? Also wenn wir jetzt wirklich diese Kinder mal betrachten, die vielleicht, ich glaube Generation Alpha heißen sie, glaube ich, im Moment offiziell bis dieses Jahr. Was ist so der, ich finde, weil jede Generation hat ja so einen Auftrag oder einen gewissen Grund hier zu sein. Was bringen die kleinen Wesen mit?
Also als allererstes, glaube ich, ist der erste Auftrag mal, dass sie uns dazu zwingen, die alten Muster zu brechen. dass sie uns dazu zwingen, neue Lösungen zu finden, weil sie zeigen dir ja mit ihrem Wesen, was sie mitbringen, was so bedingungslos ist, was so wahnsinnig präsent teilweise schon ist, wo so sehr früh ganz starke Charakterzüge spürbar sind, was die schon mitbringen, dass sie definitiv den Weg, den wir gegangen sind, nicht mitgehen werden. Und das ist teilweise bei so Kleinen schon so spürbar. Nee, geht's für mich nicht lang. Das bedeutet, wir werden ja gezwungen, neue Wege zu finden, weil wir spüren, dass unsere Kinder andere Wege brauchen. Also ich habe mit ganz vielen tollen Menschen zu tun, die gerade aktuell Kinder haben, die gerade in die Schule gehen oder anfangen, in die Schule zu gehen oder in den nächsten Jahren in die Schule müssen, dürfen, sollen, und die sich Gedanken machen, okay, wie kann ich dem, was ich mittlerweile im Bewusstsein entdeckt habe und dem, was mir meine Kinder spiegeln, gerecht werden? Und die suchen ja nach Lösungen. Und das ist so, finde ich, schon mal der erste Gamechanger, dass diese Generationen diesen Mind drehen von problemorientiert auf lösungsorientiert. So nicht, wir haben die Probleme und mit denen müssen wir klarkommen. Nee, wir müssen nicht mehr mit dem Problem klarkommen. Wir dürfen Lösungen finden. Wir dürfen neue Wege finden und sie sind ja da. Und da ist es genauso wieder. Finden sich die Communities, die sich gegenseitig unterstützen, supporten, die gleich denken. Und das ist ja nicht zufällig, dass das gerade überall so ist. Also viele Länder machen ja Türen auf für Freilerner. Viele Länder machen ja Türen auf für Möglichkeiten, dass es dort keine Schulpflicht gibt. Und es gibt ja auch viele, die genau die Länder verlassen, weil eine Schulpflicht besteht und ich möchte das meinen Kindern auf die Art und Weise nicht mehr antun. Und Lernen ist natürlich in der heutigen Zeit ganz anders möglich. Also da sind wir wieder bei unserem Thema, was sich ja immer wieder ein bisschen aufgreift, KI. Ja. Also muss ich viele Dinge tatsächlich noch lernen? Und
oder anders zumindest lernen.
Genau. Und wie lerne ich überhaupt? Ja. Also auch die Lernwege verändern sich. Und das ist so, was die, ich sage mal gerne, die sind so unverhandelbar, diese neuen kleinen Wesen. Die zeigen dir so ganz klar, ist mir eigentlich ganz egal, was du denkst, aber nee, gehe ich nicht mit. Und wir spüren ja auch, dass wir es ja selber nicht wollen. Also sie spiegeln uns ja auch. Und sie zeigen uns ja auf, dass ich mir ja selber wünschen würde, dass sie den Weg gehen können, den sie mir zeigen, den sie fühlen, den sie so unverhandelbar mir schon vorleben, diese Bedingungslosigkeit, diese Achtsamkeit, diese Nähe, diese Verbindung, die irgendwie ganz anders ist. Und das möchte ich ja nicht kaputt machen. Also ich möchte ja dafür sorgen, dass sie das behalten. Ich möchte dafür sorgen, dass sie diese Leichtigkeit, diese Liebe, die sie in sich tragen, so lange wie möglich so unverfälscht weiterleben können, dass sie dieses Strahlen ganz, ganz lange unbeeinträchtigt austragen können. Ich möchte ja dafür sorgen, dass sie einen Raum haben, wo sie sich so entfalten können mit diesem neugierigen Entdeckergeist. Und wir Erwachsenen, wir arbeiten halt mit dem inneren Kind. Wir müssen das halt rückwirkend machen. Wir müssen gucken, okay, wo sind denn unsere inneren Kinder? Wie fühlen die sich denn? Kann ich denn diese kindliche Neugierde wieder erwecken, die ich vielleicht verloren habe in dem ganzen Ernst, im ganzen Struggle, in dem ganzen Hustle, in dem ganzen Müssen? Und die Kinder, die zeigen dir die Welt. Und ich finde, das größte Geschenk, wenn ein Erwachsener die Welt nochmal neu durch die Augen der Kinder entdecken kann und sich darauf einlässt, nochmal durch die Augen der Kinder neu zu lernen und neu zu gucken. Also die Kinder sind unsere Lehrer, nicht wir ihre.
Ja. Entsprechend ist ja die Arbeit so wertvoll, dass die Eltern an sich arbeiten, weil sie natürlich gerade in den ersten Jahren einfach auch Beschützer sind dieser kleinen Wesen. Also ich merke es in so vielen kleinen Momenten. Er ist zum Beispiel im Moment wieder sehr, andere würden sagen schüchtern, ich würde immer sagen, er nimmt sich seine Zeit, um Vertrauen zu einem Menschen zu fassen. Und unsere neuen Nachbarn, sie hat heute irgendwie gesagt, sei mal nicht so gschammig, wie man in Bayern sagt. Das geht bei mir nicht. Wo ich mir denke, so, doch, es geht auch bei dir. Er darf sich seine Zeit nehmen, bei dir anzukommen, mit dir zu reden, was auch immer. Und da braucht es ja selbstbewusste, starke Eltern, die sich vor dieses Kind stellen, damit dieses Kind so bleiben kann, wie es eben ist, möglichst natürlich dann. Umso, das zeigt ja, wie wertvoll diese Arbeit ist, was da gerade passiert.
Und auch wie wertvoll die Arbeit ist, die dein Sohn immer mit dir macht. Weil du vorhin gefragt hast, was bringen diese Kinder mit? Genau das, dass sie dich da auffordern, dafür einzustehen. Ja. Also wie viele Eltern würden für sich niemals so einstehen, wie sie für ihre Kinder einstehen? Ja. Wie viele Eltern würden für sich niemals solche Grenzen setzen? Weil tut man ja nicht, macht man ja nicht. In der Gesellschaft sind wir noch aufgewachsen. Muss ich ja und ja, ich kann es ja und ich kann mich ja zusammenreißen. Ja, das kann ich schon aushalten. Diesen Familienabend kriege ich jetzt auch noch hin. Diese Familienfeier, ja, sage ich halt mal nichts, halte ich meinen Mund. Und das Kind fordert aber auf, dass du Stopp sagst, dass du Nein sagst, dass du Grenzen setzt, dass du einforderst. Und im Endeffekt machst du es dann ja doppelt, weil du machst es ja dann auch für dich. Du springst über deine eigene Hürde, den Mund aufzumachen. Also perfekte Lehrmeister.
Ja, wunderbare Trigger, definitiv. In so vielen Belangen. Wenn wir mal jetzt genau weitergehen, wir haben jetzt quasi die neue Generation, die nachkommt. Dieses Thema, wie sind die Kinder dieser Zeit? Wie sind denn die Frauen dieser Zeit? Weil es ja oft heißt, also die Frequenz wird weiblich. Also wir gehen jetzt alles sehr im Flow, im Fluss, fühlen, also alles sehr weibliche Eigenschaften. Verändert sich damit das Frausein?
Ja, du hast gesagt, die Generationen. Also eine Generation, glaube ich, hat ja nur 7 Jahre. Also sind ja gerade auch wieder viele neue Generationen nach uns, die auf verschiedenen Ebenen ja schon wirken. Und dieses Frausein, ich finde dieses Thema Männlichkeit, Weiblichkeit, da können wir Tage, Wochen, Monate drüber philosophieren. Und auch hier gehen wir wieder an den Punkt der Dualität. So, es gibt das eine Extrem und es gibt das andere Extrem. Und ob wir jetzt 100 Jahre, 200, 1000 Jahre zurückgehen, es ist ein Ping-Pong-Spiel. Und für mich war keiner besser oder schlechter als der andere. Ich glaube, Mann und Frau haben sich gegenseitig noch nie irgendwas geschenkt. Und wir haben uns von Täter, Opfer, Retter perfekt im Drama-Dreieck hin und her geschoben und bewegt. Und vielleicht kommt jetzt eine Zeit, ich würde es mir wünschen, vielleicht dauert es aber auch noch ein bisschen, bis diese Zeit tatsächlich gelebt werden kann, dass wir aussteigen. Aussteigen aus diesem Drama-Dreieck von Opfer, Täter, Retter und uns als das begegnen, als das, was wir sind. Und auf Augenhöhe, ein Miteinander. Also auch da darf dieses Wir stattfinden. Auch hier darf Heilung stattfinden. Und dieser Wettkampf zwischen Mann und Frau, dieses sich ja in der Bewertung, in der Bedeutung behaupten zu müssen, durchsetzen zu müssen, was sein zu müssen, dürfen wir loslassen. Weil von Grund auf sind wir mal Mensch. So, und jeder Mensch hat in sich eine männliche und eine weibliche Energie. Unabhängig vom Geschlecht. Das heißt, wir sind in der weiblichen Energie, wenn wir annehmen, wenn wir in Vertrauen sind, wenn wir im Flow sind, wenn wir genießen können. All das sind diese weichen Attribute, zart zu sein, verletzlich zu sein. Wir brauchen aber auch alle die männliche Energie. Das ist Umsetzung, das ist Stabilität, das ist Kraft, das ist Motivation, das ist Geben, das ist Innovation. Also auch das brauchen wir. Und wie überall ist für mich Balance the Key. Und bin ich erstmal in mir in Balance? Das heißt, habe ich einen Ausgleich von Ruhephasen zu aktiven Phasen? Habe ich einen Ausgleich von, ich bin in Führung, ich habe mein Leben im Griff und gleichzeitig vertraue ich aber auch dem Leben und lasse mich vom Leben führen? Und wenn ich das hinkriege, dann kann ich in Aktion, in Interaktion mit anderen gehen oder mit einem anderen Geschlecht gehen. Und wenn ich mit mir einfach im Reinen bin, in Balance bin, dann werde ich meine Grundenergie finden. Und Weiblichkeit zu empfangen, heißt für mich Schöpfungsenergie. Das heißt für mich, ich werde mir meiner Macht bewusst, ich darf empfangen. Und dann aber wegzugehen, ich empfange und erwarte von meinem Umfeld. Ich empfange von meinem Nächsten, von meiner Familie, von meinem Partner, von meiner Partnerin. Sondern als allererstes empfange ich mal. Im besten Fall bin ich in meiner eigenen Schöpferenergie, in meiner eigenen Schöpferkraft. Und diese Schöpferkraft bedeutet, ich spüre, okay, da gibt es für mich eine höhere Instanz, der ich vertraue. Ich lasse mich von meiner Seele führen. Also das heißt, diese männliche Energie, diese Führung, diesen Plan, diese Navigation, die empfange ich. Also brauche ich erstmal eine weibliche Energie, um sie zu empfangen, anzunehmen. So kann ich Liebe zulassen, kann ich mich lieben lassen von der Erde. Also darf die Erde mich lieben, dass ich hier bin, dass ich ein Geschenk bin? Kann ich empfangen, dass das Leben für mich ist? Kann ich das alles zulassen? Und aus dieser weiblichen Energie heraus entsteht der Impuls, was möchte ich der Welt geben? Was habe ich hier beizutragen? Was ist meine Umsetzung? Was ist hier mein Mehrwert, den ich schenken darf? Wo habe ich Bock zu investieren, Energie zu geben, Projekte zu machen, in die gebende Energie zu gehen, dass wir einen Kreislauf von Geben und Nehmen und ich vom Leben wieder zurücknehmen kann, empfangen kann. Und wenn ich dieses Grundvertrauen habe, dann glaube ich, kann aus meiner Perspektive diese Weiblichkeit wirklich neu sein. Dieses, ich fühle mich. Ich habe ein Gefühl zu mir, meine Sinne. Ich realisiere sie. Ich schmecke, ich rieche, ich fühle. Und es ist nicht nur ein Ding, was halt da ist und ich habe keine Aufmerksamkeit. Ich bin im Moment, ich bin präsent und kann mich in diesem Moment dementsprechend einfach frei lassen, was wieder weiblich ist. Und das ist für mich alles so die weibliche Energie der neuen Zeit.
Ich frage mich gerade, wenn ich wirklich bei mir bin, ob ich dann überhaupt diese Regeln brauche. Ich will das mal kurz ausführen, weil ich schon mitbekomme, dass dieses Thema Mann sein, Frau sein, dass sie im Moment sehr kontrovers besprochen werden von ich brauche dieses auch gerade in der Partnerschaft, in der Familie, ich brauche dieses 50-50-Modell, ein Mann muss zur Therapie gehen, ein Mann muss Elternzeit nehmen, er muss mich liebevoll in den Arm nehmen können. Dann gibt es genau die gegenseitige Bubble, die sagt, nee, der Mann hat Mann zu sein, er geht arbeiten, bringt das Geld ran, die Frau ist in der Kreativität, im Flow-Zustand, macht das Haus schön und hat, wenn dann nur so ein By-Product-Business. Also es geht irgendwie sehr kontrovers auseinander. Und die Frage ist, jeder hat ja so gefühlt recht und jeder will ja irgendwie oder ist ja der Meinung, so muss es jetzt sein. Die Frage ist, ist da jetzt wirklich was dran oder wenn einfach jeder bei sich ist, dass sich das automatisch schon ergibt, wie man miteinander ist, wie man Frau ist, wie man Mann ist?
Naja, wenn ich bei mir wirklich bin und ich bin, dann ziehe ich das an, was zu mir passt. Und dann gibt es kein richtig und kein falsch, weil dann wird es die Paare geben, wo der Mann gerne in Therapie geht, wo der Mann gerne Windeln wechselt, wo der Mann gerne, was weiß ich, für Aufgaben übernimmt und der hat eine Frau, die gerne hasselt, die gerne, was weiß ich, macht. Also dann passt es einfach. Und es wird dann auch die Paare geben, wo der Mann gerne Mann ist und gerne versorgt und gerne sich kümmert. Der wird eine Frau haben, die gerne zu Hause ist, die gerne für das Weibliche sorgt, die gerne für das Wohlgefühl sorgt, die gerne für Kinder da ist, für was auch immer, was Frau sein in dem Moment bedeutet. Mhm. Es geht nur darum, sind die richtigen zusammen? Weil wenn ich eine Musterbedienungsbeziehung habe, so, ich habe Muster, ich muss gebraucht werden. Ich brauche immer das Gefühl, dass mich jemand braucht. Also brauche ich natürlich einen Partner, eine Partnerin, die immer das Gefühl bedient werden möchte, dass für sie getan wird, dass sie es wert ist, dass man für sie investiert, dass man für sie tut. Also in dem Moment, wo beide ihre Muster haben, wird sich dieses Paar finden und kann ihre Muster bedienen. Die Frage ist nur, sind sie erfüllt damit? Oder ist der eine Part, der immer gibt, weil er gebraucht werden muss, irgendwann mal leer und kaputt und hat das Gefühl, ich kann nicht genug geben, weil ich nicht befriedigt werde, ein Gefühl, genug gebraucht zu werden. Und wenn mein Partner, meine Partnerin irgendwas alleine macht, ich dann sofort Angst davor, der braucht mich ja gar nicht, der kann das jetzt alleine. Und in dem Moment, wo einer von beiden anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht Muster auflöst, dann wird sich die Beziehung auflösen, weil es eine Beziehung war, die die Muster bedient hat. Das ist ja auch oft der Grund, warum nach 10, 15, 20 Jahren eine Beziehung auseinandergeht, wo man sich so typisch sagt, man hat sich auseinandergelebt. Nee, die Muster haben sich verändert. Und dann passen die Muster nicht mehr zusammen. Und natürlich ist das Perfect Match, wenn jeder bei sich ist, jeder weiß, wer er ist, seine Muster und Strukturen aufgelöst hat und man sich dann findet und es ein Ich und ein Du gibt und aus dem Ich und Du ein Wir wird, ohne das Ich und Du zu verlieren. Ein Vertrauen in Verbindung zu hat, ohne sich besitzen zu müssen. Eine Gemeinschaft hat, ohne abhängig zu sein. Eine Freiheit lebt und trotzdem zugehörig ist. Also all diese Dinge, die in, sage ich jetzt mal, in unbewussten Beziehungen gar nicht gehen, die werden dann möglich. Und deswegen verändern sich Beziehungen gerade so extrem. Deswegen Sind Beziehungen vielleicht auch manchmal gar nicht mehr gewollt, weil man sich erstmal selber finden will oder muss oder man sich so verändert, dass wir gar nicht wissen, okay, was passt jetzt gerade zu mir? Und ich lerne erst mich mal kennen, ich heile mich erstmal oder ich gehe mit mir in den Frieden, um dann überhaupt erstmal zu gucken, okay, was will ich denn? Ja. Von diesem, was will ich nicht, erstmal tatsächlich ein Wissen zu bekommen, okay, was will ich?
Ich finde, das bringt gerade ganz viel Leichtigkeit rein, weil ich mir nicht die Frage stellen muss, sei es als Frau oder als Mann, ach, ich muss jetzt diesem Bild entsprechen, sondern einfach zu gucken, okay, was passt eigentlich einfach zu mir? Was brauche ich als Gegenpart dazu? Und nicht eben irgendwas nachzueifern, was da potenziell gesagt wird. Du musst die eine Richtung gehen oder die andere Richtung gehen, sondern sei doch einfach so, wie es für dich richtig ist und was dich erfüllt und glücklich macht.
Ja, das redet sich halt so einfach. Aber im Real Life
ist es anders.
Ist es schon nochmal eine Challenge. Also ich lerne ja Menschen kennen.
Wirklich?
Ich lerne auch Männer kennen auf die witzigsten Arten und Weisen. Und ja,
Bettina könnte ein Buch schreiben. Sollte sie.
Und das ist halt auch so spannend, wie so ein Miteinander dann aussehen kann. Und wir können tolle Gespräche führen. Wir können einen Mehrwert füreinander sein in diesen Gesprächen und trotzdem feststellen, es matcht nicht. Und gleichzeitig bewusst mit den Spielchen in Kontakt gehen, die wir vielleicht in der Vergangenheit gespielt haben, und uns dabei selber zu erwischen, hey krass, ich mache das jetzt gerade ich verhalte mich jetzt gerade, um das und das zu erreichen. Oder jemand anders verhält sich gerade so, weil er glaubt, damit kommt er quasi ans Ziel. Und du beobachtest es und ich muss mich innerlich zusammenreißen und muss schmunzeln und sagen, netter Versuch.
Nicht bei mir.
Nicht bei mir. Und gleichzeitig macht es ja auch sympathisch. Und wenn ich damit leicht umgehen kann, weil ich es nicht persönlich nehme, weil ich mich nicht gekränkt oder verletzt fühle oder wenn jemand von mir etwas will, was ich nicht bereit bin zu geben, ganz klar sagen können, hier, dafür stehe ich nicht zur Verfügung und das, was ich möchte, möchtest du mir nicht geben und es ist völlig fein, nett, dass wir uns kennengelernt haben. Es war eine Bereicherung, waren tolle Gespräche, aber an dem Punkt geht es nicht weiter, ohne blöd werden zu müssen, ohne den anderen ein Gefühl geben zu müssen, du bist nicht gut genug für mich. Oder für sich einfach die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, hey, da entwickelt sich gerade in mir etwas, für das ich jetzt Verantwortung übernehme und ich gebe nicht dem anderen die Verantwortung, er muss es erfüllen, obwohl er mir vielleicht schon lange gesagt hat, er will es nicht erfüllen. Und dann keine Strategien zu entwickeln, um den anderen vielleicht doch noch irgendwie zu überzeugen und am Ende beschwere ich mich, dass er mich verletzt hat oder dass da aufgekommen ist, eigentlich hat er jetzt mit mir nur ein Spiel gespielt. Sich immer bewusst zu machen, du spielst es mit, ob bewusst oder unbewusst. Und deine eigenen Werte zu kennen, dafür einzustehen und halt auch Stopp zu sagen, das ist mein Standard, das ist mein Grundwert, unter dem gebe ich mich nicht her, heißt halt auch mal, Nein zu sagen, selbst wenn du in dem anderen das Potenzial siehst. Selbst wenn du in dem anderen dein Ideal entdecken kannst und sagst, boah, eigentlich wäre es echt eine coole Socke, dem könnte ich es mir echt richtig gut vorstellen, aber er will es nicht. Also mal zu gucken, okay, für wen bin ich denn auch die Nummer eins? Nicht immer nur, wen wähle ich, sondern wer wählt denn mich? Und selbst wenn mein Herz gewählt hat, wenn mein Herz aufgeht und blüht und sagt, yes, 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 dann kann der Verstand vielleicht auch sagen, no, 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 auf gar keinen Fall. Und das Herz sagt ja, dann gehört da immer noch zwei dazu. Und da im Vertrauen zu bleiben, dass die Dinge sich so fügen, wie sie sich fügen sollen, und es dir wert zu sein, dass du das bekommst, was dir zusteht, was dir entspricht. Und du musst dich nicht mit weniger zufrieden geben. Manchmal ist es ein Test, manchmal ist es eine Prüfung. Manchmal müssen andere Menschen oder ein Part oder vielleicht auch du erst noch was aufräumen, damit du frei bist, dass du vielleicht auch emotional frei bist, damit ein Match stattfindet. Und ich habe neulich mal so einen guten Post gelesen und ihn auch regepostet. Da stand drin, das Universum macht dich erst zur Person, dass du richtig bist, bevor du die richtige geschickt bekommst. Also auch das mal zu sehen, dass wir selber vielleicht den einen oder anderen Prozess noch erleben dürfen, bevor wir für den anderen passen oder auch der andere vielleicht noch erst den einen oder anderen Prozess durchgehen darf, dass er den Wert erst erkennen kann, den du bietest und darauf zu vertrauen, dass der Zeitpunkt, die Führung, der Magic Moment auch bei dem anderen vielleicht die Spuren hinterlassen hat, die nachhaltig waren, die vielleicht auch dazu bewegen, die Dinge aufzuräumen. Weil wenn ich jemanden überreden muss, wenn ich da Strategien anwenden muss, um jemanden zu begeistern, wenn ich Spielchen spielen muss, damit ich irgendwo ans Ziel komme, dann ist es halt eine Frage der Zeit, bis der Bumerang zurückkommt. Ja. Und die Frage ist, was willst du? Willst du was Wahrhaftes, was Ehrliches, wo man sich wirklich begegnet, wo man sich wirklich sieht, wo man sich wirklich fühlt? Dann musst du nichts tun, außer bei dir zu bleiben und die Türen aufzuhaben und es dir wert zu sein und an der richtigen Stelle auch eine Grenze zu setzen und zu sagen, nee.
Das ist ein bisschen so wie bei Karate, dass wir wahrscheinlich alle den schwarzen Gürtel wollen, aber gar nicht wissen, welchen haben wir gerade umgeschnallt und welche braucht es vielleicht noch dazwischen, um dann diesen schwarzen zu bekommen, diese Prozesse dazwischen. Weil du oft gesagt hast, das Thema, was es dir wert sein. Glaubst du, die meisten Menschen kennen überhaupt ihre Werte? Oder sind sich dessen bewusst?
Nee.
Weil sie sich nicht damit auseinandersetzen?
Ja, auseinandersetzen ist schon mal ein ganz guter Punkt. Also mich mit den Werten auseinandersetzen. Viele setzen sich vielleicht noch an der Ebene mit den Werten auseinander, dass sie sagen, okay, ich kenne meine Werte meines Lebens, nach dem ich leben möchte, die da zum Beispiel Ehrlichkeit, Loyalität, Wahrhaftigkeit bedeuten, die vielleicht Offenheit bedeuten, die vielleicht ein Commitment bedeuten und so weiter. Aber welchen Wert du mitbringst, hat für mich nichts mit den Werten an sich zu tun, sondern zu erkennen, was für ein Geschenk bist du, was für eine Bereicherung bist du. Und da heißt es halt erstmal wieder, dich selbst kennenlernen. Also wir kommen an den Punkt, wenn wir ein erfülltes, selbstbestimmtes, selbstermächtigtes Leben führen wollen, nicht daran vorbei, sich selbst kennenzulernen. Und aufzuhören, dieses People-Pleasing, dieses Anpassen, aufzuhören, für andere was zu wollen, aufzuhören, dazugehören zu wollen, sich einzunorden, in irgendwelche Formen pressen zu lassen. Und das ist halt schon mal ein großer Schritt, mich das zu trauen, das nicht mehr zu tun. Dann kommt oftmals ein Gefühl, ja, dann bin ich alleine, dann bin ich einsam. Und wenn ich da fein mit bin, auch einsam zu sein, bevor ich mich verbiege, bevor ich mich in Formen pressen lasse, die mir nicht gut tun, dann bin ich schon mal einen guten Schritt weiter. Und dann zu erkennen, okay, wenn ich bin, wenn ich mich fühle, bin ich mir selbst denn genug? Wenn ich nur mich mit mir alleine habe, reicht mir das? Alles andere darf ja trotzdem kommen, es ist ja kein Entweder-Oder. Ja. Aber wenn ich mit mir fein bin, dann habe ich den Punkt erreicht, dass ich nicht mehr aus dem Mangel heraus agiere. Und wenn ich nicht mehr aus dem Mangel heraus agiere, dann höre ich auf, damit andere wertvoller zu sehen als mich. Dann sehe ich nicht mehr, dass der andere etwas tut, was der Welt gut tut, sondern dann kann ich auch anfangen, meinen Anteil daran zu sehen. Mhm. Und wenn ich den anfange zu sehen, dann fange ich an, meinen Wert zu erkennen, wie wertvoll das ich bin. Und wenn ich den erkenne, dann bin ich natürlich auch bereit, andere Dinge einzufordern. Also wenn ich meinen Wert kenne, dann werde ich mir keine Menschen mehr in mein Umfeld lassen, die mich wertlos behandeln oder fühlen lassen.
Ich glaube, da kickt halt rein, dass wir wahnsinnig soziale Wesen sind und dass wir natürlich immer gerne zur Gruppe irgendwo dazugehören und nicht ausgeschlossen werden wollen. Mir ist es so deutlich geworden, als wir auf Teneriffa waren, da sind wir zufällig auf eine Gruppe gestoßen, die als großes Hobby hat, zu pfeifen. Und ich saß so daneben und habe ihnen zugehört, das waren angeblich so die weltbesten Pfeifer. Und da dachte ich mir, ja, wir haben irgendwie diese Angst, nicht die richtigen Menschen zu finden. Hätte man mich vor 2 Wochen gefragt, ob man mit Pfeifen Menschen findet, die sich irgendwo treffen und Spaß zusammen haben, hätte ich gesagt, nee. Das war so ein deutliches Zeichen von, es gibt für alles irgendwo eine Gruppe Menschen. Es gibt, ich meine, so viele Milliarden Menschen auf dieser Welt. Es wird die geben, die dir da entsprechen. Das ist so lustig, dass mir das so eine Zuversicht gegeben hat. Pfeifende Menschen auf Teneriffa. Aber es war so, diese Gruppe hat sich irgendwo gefunden, weltweit mittlerweile, durch, ich sag mal, so eine, ich will gar nicht sagen komische Sache, aber durch, wer weiß, was noch alles möglich ist für jeden Einzelnen da draußen.
Und vor allem, guck mal, die wissen gar nicht, was sie getan haben, dass sie mit ihrer bloßen Anwesenheit, mit diesem bloßen Bewusstsein, dass du erkennst, dass es die gibt,
ja,
du Zuversicht geschöpft hast. Also das ist es ja, dass wir oftmals so viele Dinge in Bewegung bringen, ohne das zu realisieren, dass wir sie in Bewegung bringen. Mhm. Und das halt gleichermaßen positiv wie negativ. Also diese Achtsamkeit, was bringe ich in die Welt, was gebe ich da hinaus? Vielleicht habe ich einen Wutanfall und schimpfe mit mir und irgendjemand kriegt es mit und erschrickt, weil er das noch nie gesehen hat. Oder irgendjemand anders bekommt mit, dass da gerade jemand ausflippt und streitet und ich habe das Gefühl, es hat ja keiner mitgekriegt oder es geht ja nur mich und meinem Partner oder meine Partnerin was an und es hat irgendjemand anders mitbekommen, der da auch einen negativen Impact daraus zieht. Und genauso ist es halt positiv. Und ich finde das gerade ein Mega-Beispiel dafür, dass allein diese Anwesenheit, dieses Wissen darum,
ja,
schon was bewegt. Und du kannst es nicht mehr nicht wissen, dass es die nicht, dass es die gibt.
Die wird es jetzt immer geben. Sollte jemand mal
ein
fragen.
Ein Sinnbild. Und jetzt wissen es noch viel, viel mehr Menschen, dass es das gibt.
Es gibt ein weltweites Netzwerk. Ich habe die Instagram-Seite vergessen, aber es war sehr lustig tatsächlich. Wenn wir uns alle mehr darüber bewusst werden, wie viel Power wir haben, im Bewussten und im Unbewussten, was wir ausstrahlen, durch Worte, durch Sein, durch Weglassen, durch was auch immer, das ist so unfassbar und das wird mir oft in so kleinen Momenten bewusst, was so einzelne Sätze, so einzelne Worte, wie die in beide Richtungen so viel mit Menschen veranstalten können. Und sich der eigenen Kraft, glaube ich, der eigenen Power da bewusst zu werden, was man eigentlich bewirken kann. Wenn man das jetzt mal umdreht, wo wir auch vorhin schon drüber gesprochen haben, ne, über dieses, ich schicke das Gute raus, ich schicke die gute Energie raus, ich schicke die, gut, ich weiß nie, wie es beim anderen ankommt, ne? Die besten Worte können beim anderen auch anders ankommen, aber ich versuche zumindest mit dieser positiven Energie rauszugehen, was ich in dieser Welt bewirken kann. Also ich finde es immer wieder erstaunlich, was im Kleinen möglich ist. Und dass es gar nicht immer die großen Dinge sein müssen, um wirklich einen Unterschied auf dieser Welt zu machen.
Es reicht schon, wenn du anfängst zu reden und du ersetzt mal Mann durch Ich.
Ja.
So was Mann bewirken kann, ist ein Satz. Und wenn du das nur mal, was ich bewirken kann, fühlst. Ein einzelnes Wort, vermeintlich der gleiche Inhalt, hat eine ganz andere Kraft, hat eine ganz andere Wirkung. Und dessen sich bewusst zu werden, welche Kraft ein einzelnes Wort haben kann. Und dieses Bewusstsein, diese Achtsamkeit, dann sind wir wieder bei der Präsenz im Jetzt. Und dieses Jetzt geht halt nur, wenn ich Frieden mit der Vergangenheit schließe, wenn ich meine Vergangenheit wirklich annehme, akzeptiere, mich davon loslöse, ohne sie zu vergessen. Da geht es ja gar nicht darum. Es geht darum, wirklich ins Reine zu kommen. Und ja, ich weiß, dass manche Geschichten vermeintlich unverzeihlich sind. Dass manche Dinge nicht heilen können, weil sie so intensiv sind. Aber glaub mir eins, wenn du anfängst, deinen Wert zu erkennen, dann wirst du es dir irgendwann mal wert sein, frei davon zu sein und es wird möglich sein. Es ist kein Lichtschalter, es ist ein Weg. Aber es ist jeder Schritt wert, dass wir diesen Weg gehen. Und ich darf so viele Menschen begleiten und erleben, was auf einmal möglich ist. Es hat mal ein erfolgreicher, mir fällt der Name nicht ein, gesagt, wir überschätzen uns alle, was in einem Jahr möglich ist. Aber wir unterschätzen uns alle, was in 10 Jahren möglich ist. Ja. Und ich glaube, damit kann jeder was anfangen. Wir packen so in die Neujahrsvorsätze so viele Dinge hinein und dann ist das Jahr so schnell rum und wir gehen in diese Enttäuschung oder wir gehen wieder in die Selbstverurteilung, was wir alles nicht hingekriegt haben. Aber wenn wir uns für manche Dinge einfach mehr Zeit geben und jeden Tag einen Schritt gehen, jeden Tag 1% mehr, jeden Tag ein bisschen mehr, dann ist das, was am Ende rauskommt, ein Wahnsinnsweg, den wir hinter uns gebracht haben, der uns befreit, der uns erleichtert. Und diese Sätze kennen wir alle, aber ich kann ihn dir nur an der Stelle mitgeben. Du kannst nichts für Liebe tun. Es geht nicht. Du kannst nur aufhören, gegen Liebe was zu tun.
Schön. Ja, man muss dazu sagen, an vielen Stellen ist in meinen Augen Wachstum auch nicht immer so sichtbar. Also du siehst ja auch nicht, dass deine Haare gerade wachsen. Aber wenn ich in 3 Monaten komme und du nicht beim Friseur warst, werden wir es sehen. Und ich glaube, das macht es manchmal, ich merke das auch bei so Neujahrsvorsätzen oder Wünschen, die eben nicht messbar sind, wie, okay, ich möchte jetzt 10 Liegestützen schaffen und ich schaffe die irgendwann. Dann sehe ich einen klaren Weg und sehe von, okay, ich bin von 0 auf 10 gekommen. Aber gerade was mit Persönlichkeit zu tun hat, mit Dingen, wie wir uns als Mensch entwickeln, im Zwischenmenschlichen. wir sehen den Prozess dazwischen ja nicht. Und dann gehen wir ja irgendwann von dieser neuen Ebene aus und da wollen wir ja wieder weiter. Das heißt, es wird halt irgendwann schwierig, das anzuerkennen, was überhaupt auch schon alles geschafft wurde. Und da braucht es oft einen Menschen wie dich, wie einen Coach, einen Mentor, der einfach mal sagt, ey, guck mal, was du in all den Jahren schon bewerkstelligt hast, wo du schon vorangekommen bist. Um wie so einen Spiegel vorzuhalten. Hier, bitteschön, das ist schon passiert.
Ja, das ist aber mein Antrieb. Also ich mache diesen Job seit über 20 Jahren. Und was mich immer noch fasziniert, wie am allerersten Tag, ist, dass wenn du morgens mit einem Thema kommst, du hast Gedanken, die du nicht denken möchtest, du hast ein Gefühl, was du nicht fühlen möchtest. Wir gehen durch diesen Transformationsprozess durch und du kannst danach diesen Gedanken nicht mehr denken und dieses Gefühl nicht mehr fühlen, obwohl du weißt, dass es morgens noch da ist oder da war. Und du bist morgens da gesessen und es war für dich überhaupt nicht realistisch, dass sich das ändern sollte. Du hattest keine Perspektive, wie soll das gehen? Und am Ende sitzt du da und musst erkennen, ich kann es nicht mehr denken. Ich weiß, da war noch was, aber ich kann dir nicht mehr sagen, was es war. Ja, wie fühlst du dich jetzt? Jetzt ist es leicht, jetzt ist es frei. Wie hast du dich heute Morgen gefühlt? Ich weiß nicht mehr, aber so nicht. Und das ist immer noch faszinierend und das ist bei mir selbst genauso faszinierend, wenn ich einen Prozess durchgegangen bin und immer wieder denke ich mir, wie geht das? Also das ist so faszinierend, was in uns passiert, dass wir diese Dinge lösen können. Es sind physische Vorgänge, es sind chemische Vorgänge, es sind neuronale Vorgänge, die in uns passieren, hormonelle Geschichten, die wir alle nachweisen können. Aber du kannst es in dem Moment einfach nicht greifen. Es ist faszinierend. Und das ist das, was mich in meiner Arbeit so begeistert und gleichermaßen antreibt, weil es ist möglich. Und erlebe es, erlebe selber, wie es sich anfühlt, frei von alten Dingen zu sein, frei von vermeintlichen inneren emotionalen Gefängnissen zu sein und dich neu zu entdecken. Und dann kommen wir auch in die Ebenen, dass wir erkennen, was will ich denn? Weil dann traue ich es mich zu wollen. Oder ich habe überhaupt eine Vorstellung, ein Gefühl davon, weil der Horizont vielleicht vorher nicht fühl- und denkbar war.
Was hast du denn noch auf deiner Agenda?
Nee, jetzt will ich mir selber beweisen, dass ich nicht drauf schaue.
Naja, dieses Beweisen, sich selbst was beweisen wollen, ne? Da sind wir
jetzt ziehe ich es durch, aber knallhart.
Aber was ist jetzt der Antrieb, dass du nicht mehr drauf guckst, dass du es dir selbst beweisen willst, dass du es aus dem Flow heraus kannst?
Voll. Es gab vor ein paar Jahren immer die Situation, dass Menschen gesagt haben, du bist ja auch so ein Challenge-Typ wie deine Schwester. Und ich so, nee, bin ich überhaupt nicht. Ich brauche keine Challenge. Und dann habe ich gemerkt, doch, bin ich schon. Also wenn du mich so ein bisschen triggern willst, egal bei was, bei Sport, bei Ernährung, wenn es darum geht, irgendetwas durchzuhalten, eine Challenge durchzuhalten, bin ich auch am Start. Und das ist dann wie so ein, das ist so ein Challenge-Gedanke jetzt. So, ich guck mal, über 3 Stunden nicht auf die eigenen Notizen geguckt zu haben und trotzdem, glaube ich, vieles gedanklich einen Haken dahinter gesetzt zu haben. Und jetzt ist die Challenge da. Nee, jetzt gucke ich nicht drauf.
Das ist ja so spannend, ne? Wie wir Menschen, das ist ja auch eine Programmierung von unserem Bewusstsein. Gamification ist ja was durch die Decke geht. Wir haben eine Uhr, die trackt. Ja, dann gehe ich am Abend nochmal die 500 Schritte, damit mein Ring da voll ist. Dann laufe ich nochmal um den Block, damit ich meine Kalorienzahl erreicht habe und diese Dinge. Und es war so spannend. Während meiner Biohacking-Ausbildung habe ich mir einen Aura-Ring zugelegt, um diese Messwerte zu haben, um quasi in den Kursen, in den Ausbildungsstunden mitreden zu können, was da los ist und Schlaftrack und REM-Phasen. Und was kann ich da alles noch mit rauslesen und mein Biorhythmus und nach ein paar Wochen kommen da irgendwelche Analysengeschichten raus und wie mein Herzrhythmus und so weiter ist. Und das Spannende ist, ich trainiere ja in allen Bereichen immer und immer dieses Urvertrauen, immer weg von Kontrolle, immer weg von, ich lasse mir von außen sagen, wie ich mich innerlich fühle. Und da habe ich genau das Gegenteil mit mir selber gemacht und habe aber dann gemerkt, wie es mich anfängt zu stressen. Ja. Weil ich habe nicht mehr morgens in mich hineingefühlt, was ich jahrelang gemacht habe. Hier, hallo, guten Morgen, schön, dass du da bist. Hallo Herz und mein Körper und mich selbst so begrüßt in den Morgen hinein. Sondern es dann war so nicht mehr dieses, wie habe ich geschlafen, wie fühle ich mich, bin ich ausgeschlafen, bin ich gerädert, habe ich vielleicht irgendwie einen Traum gehabt, an den ich mich erinnert habe, sondern mein Tracker hat mir erstmal gesagt, du hast gut geschlafen, du hast schlecht geschlafen. Und wie sich dann mein Gefühl dementsprechend angepasst hat und gleichzeitig wie sich aber auch Sorgen eingestellt, boah krass, die dritte Nacht hintereinander schon nicht anständig geschlafen, kein Erholungsschlaf und so weiter, oh Anti-Aging und so weiter, also alles regeneriert sich nicht und also diese Dinge, die dann halt dranhängen und dann hast du einmal die Woche diesen Call, wo du deine Werte besprichst und auch noch drüber austauschen musst, okay, das habe ich nicht hingekriegt, du bist ja hier quasi in deiner Leistung, wie dein Körper funktioniert, wenn du schläfst, also du brauchst Leistung, während du nicht bewusst bist. Und ich habe dann irgendwann mal festgestellt, dass meine Arbeit, diese ganzen Coaching-Prozesse, dieses Hochschwingen den ganzen Tag für meinen Tracker Stress ist. Weil wenn die Herzfrequenz sich erhöht, ich war aber die ganze Zeit in einer Leichtigkeit, ich war in einer Freude, ich war positiv ausgedehnt und das ist meine Arbeit. Das heißt, ich konnte das ja gar nicht ändern, weil ich kann ja nicht sagen, hier, nicht so gute Laune, nicht so hoch schwingen, weil ich brauche gute Werte in meinem Tracker. Also das mal so zu gucken, wie kriege ich das gechallenged, dass ich dann quasi fürs Protokoll anständige Werte habe. Und es war eine Challenge, diesen Ring abzunehmen. Irgendwann, ich habe das dann auch mit dem Ausbilder besprochen und der hat gesagt, Bettina, dann mach den Ring ab, also bleib bei deinem Gefühl. Es ist eine Stütze für Menschen, die kein Gefühl haben, damit sie ein Gefühl bekommen, damit sie sagen können, okay, mein Ring sagt, ich habe gut geschlafen, so fühle ich mich, wenn ich gut geschlafen habe. Also wenn ich überhaupt gar kein Gefühl habe, du hattest ja vorher ein Gefühl, also nimm ihn ab. Ich habe den abgenommen und dann zeigte der auf einmal so, naja, er braucht deine Werte, weil er sonst die und die Analysen nicht mehr machen kann. Scheiße, das ist mir jetzt wichtiger, dass diese Werte vollständig sind, dass ich ein Ergebnis habe, dass ich ein Protokoll habe oder dass ich zu meinem Gefühl zurückkomme. Also ich habe wirklich 2-3 Tage gebraucht mit den Momenten, also ich würde es jetzt nicht Entzug nennen, aber schon so.
In einer gewissen Art und Weise.
In einer gewissen Art und Weise und auch diese Kontrolle, hey, ich habe diesen Wert nicht mehr. Also ich finde es spannend mit diesen Challenges und gleichzeitig eben aus der Perspektive zu gucken, was macht das mit uns? Also im positiven wie im negativen Sinn. Wir haben schon drüber gesprochen oder vielleicht sprechen wir auch noch drüber, je nachdem, wie die Reihenfolge der Folgen sein wird, was 21 Tage Programmierung bedeutet. Und 21 Tage Hypothalamus-Programmierung, es macht halt auch was mit uns. Also wenn wir 21 Tage am Abend spät ins Bett gehen, weil wir gerade Urlaub hatten, weil wir im Urlaub waren oder wir sind in einer anderen Zeitzone, gewöhnt sich unser Körper dran. Also ob Jetlag, ob eine andere Biorhythmus-Geschichte, die wir da einschwingen. Es hat ja alles eine Auswirkung und eben auch, kann das absolut nachvollziehen, die Challenges, also wähl die Challenges, die dir dienen, die dir nutzen, wo du wirklich sagst, okay, das ist ein Mehrwert, den ich haben will, sie werden funktionieren.
Das zeigt mir wieder, wie viel unglaubliche Wahrheit in Ironie steckt. Also große Empfehlung, wenn du künftig durch Instagram scrollst und egal in welche Art und Weise Ironie-Videos siehst, da steckt in der Regel die größte Wahrheit drin. Ich musste gerade so schmunzeln, weil ich diverse Videos gesehen habe. Es war wohl so ein Trend, dass meistens Männer aufgestanden sind. Man hat sie gefilmt vor dem Spiegel gesehen. Und dann auch so, oh, was für eine gute Nacht. Und dann auch so der Ring, du hast scheiße geschlafen. Oh, fuck. Und ich dachte, ich habe bis dahin keinen Berührungspunkt mit diesem Ring gehabt. Dachte mir so, ja, ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber am Ende des Tages, wenn ich das hier so höre, liegt in dieser Ironie dieses Reels sehr viel Wahrheit offensichtlich.
Absolut. Also ich finde jetzt unabhängig davon solche Tools mega, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was muss ich tun, damit es besser wird. Also wenn ich jetzt generell Schlafprobleme habe, dann zeugt es ja davon, dass mein System irgendwas nicht verarbeiten kann, dass in der Nacht dieser Ruhemodus, der aus unserer Natürlichkeit herauskommen sollte, nicht kommt. Mhm. Und dann ist es natürlich sinnvoll, sich irgendwie ein bisschen zu beobachten, um dann auch zu merken, okay, wenn ich das und das an dem Tag mache, habe ich eine gute Nacht. Mhm. Also sollte ich mehr davon machen, weil es dient mir. Also auch positive Routinen zu erkennen oder Verhaltensweisen zu entdecken, die dann ein besseres Ergebnis liefern. Aber sei ehrlich mit dir, bringt es dir was oder bringt es sich von dem weg, wo du hin willst? Und diese Achtsamkeit, diese Ehrlichkeit, selbst zu wählen, ist halt so unfassbar wichtig in unserer Gesellschaft, dass wir nicht jedem Trend folgen, dass wir nicht jedem Hype hinterherrennen. Jetzt dieses Supplement, das ist jetzt gut. Ja, ist es wirklich gut?
Oder für dich gut?
Oder für mich gut. In der Biohacking-Ausbildung ist halt auch ganz viel rausgekommen, dass der Großteil der Studien mit Männern gemacht wurde, dass die für Frauen überhaupt gar nicht passen. dass es in dieser Art und Weise noch gar keine großartigen, aussagefähigen Studien mit Frauen gibt, weil Frauen haben einen 28-Tage-Zyklus, Männer haben einen 24-Stunden-Zyklus. Mhm. Also die haben eine ganz andere Verfügbarkeit in ihren Ressourcen, als wie wir Frauen. Und dieses innere Gefühl ist einfach unbezahlbar. Dieses Gefühl zu dir selbst, dein Bauchgefühl, deine Intuition, dein Herz, was dich lenken möchte, das ist dein Kompass. Und deswegen sind wir Mensch. Wir sind das einzige Wesen, was mit diesem Kompass so ausgestattet ist, es dann auch noch ausdrücken zu können. Ja, gibt es die animalischen Instinkte in der Tierwelt und die verfolgen sie natürlich viel, viel mehr, weil weniger Beeinflussung da ist. Da ist halt keiner, der motiviert, oder es ist auch keiner, der dich demotiviert, der dem Pferd sagt, hier, ja, bei den Pferden ist es schon eher so und es passt nicht so. Wenn wir jetzt mal so die freie Natur nehmen und die freie Tierwelt, da ist halt keiner, der sagt, ja, jetzt musst du rennen oder nicht, das ist der Urinstinkt.
Und in den Disney-Filmen schon.
Das ist jetzt eine Ablenkung, wenn du mit Disney anfängst, dann können wir weitere 3 Tage sprechen, weil das ist für mich eine Faszination, aber dazu gerne an einem anderen Punkt. Diese Urinstinkte in uns wieder lebendig werden zu lassen, die wieder zu nähren, dieses Gefühl in uns wieder vor den Verstand zu stellen, diese innere Ganzkörperresonanz als unseren Kompass zu sehen, ein gutes Gefühl, ein schlechtes Gefühl, eine Enge, eine Weite, eine Leichtigkeit, eine Schwere, das ist die Sprache deines Körpers, wie er mit dir spricht. Also fang an, wieder auf deinen Körper zu hören und dann können wir viel, viel mehr in uns, für uns entdecken, als halt so ein Tracker. Also Challenge ja, aber sei ehrlich, was macht sie mit dir? Und da dich wieder kennenlernen, okay, ziehe ich es jetzt durch? So, ich bringe das jetzt zu Ende, obwohl ich am 15. Tag schon weiß, es geht mir immer schlechter, ich schlafe nicht mehr, meine Laune wird schlecht, ich verjage mein ganzes Umfeld, ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren und ich bin für mein Umfeld eine Zumutung, aber die 6 Tage, die kriege ich noch hin, damit ich am Ende einen Haken setzen kann, ist halt die Frage, ist das so sinnvoll?
Ich finde, da schließt sich der Kreis wieder mit KI. Weil würdest du jetzt deine Daten nehmen vom Ring und sie einfach 1:1 eingeben in ChatGPT und würdest sagen, werte sie mal für mich aus und du würdest all das Menschliche dahinter vergessen, dein Gefühl zu dir, wer du bist, was du für einen Lebensstil hast, was auch immer. Und du nimmst einfach nur die normale Analyse einer Maschine über diese Werte, würde die Maschine auch sagen, du Bettina, pass ein bisschen auf dich auf, dein Puls ist ein Ticken zu hoch, aber was diese Maschine halt nicht weiß, ist all der Rest. Und ich finde, da kommt dieses Menschliche wieder mit rein. Wenn du auf dich selber hörst, dann kann die Maschine hilfreich sein, aber dann braucht es dich eben auch.
Absolut.
Um die Werte dann wieder richtig einzuordnen. Es passt jetzt überhaupt nicht in den Kontext, aber ich möchte das ganz kurz erwähnen, weil wir gerade das Thema Disney hatten. Einfach nur, weil es bezaubernd ist. Habe ich letztens gehört und ich dachte, ich gebe das kurz mit rein. Es gibt wohl ein ungeschriebenes Gesetz der Mitarbeiter in den Disney-Parks, also im Disney World und so. Also wenn zum Beispiel jemand im Mickey-Maus-Kostüm ist und so weiter, dass die Umarmung immer von der gegenüberliegenden Person ausgehend beendet wird. Das heißt, wenn Mickey Maus dich umarmt und du möchtest diese Figur 5 Minuten umarmen, dann bleibt das so, erst du löst die Umarmung. Ich fand das so eine schöne Geschichte. Also unternehmerisch gedacht, jeder, der zu uns kommt, bekommt genau diese herzliche Liebe, solange er sie braucht. Und wenn dann das Kind oder der Erwachsene loslässt, dann darfst du auch loslassen.
Wow, und das ist wieder mal ein Punkt, warum ich mir wünsche, dass auch die Menschen dich sehen mit dem Input, den du hier mit reingibst. Ich fahrt euch mal, Mary fängt an zu schwitzen.
Es ist aber auch ein heißer Tag heute, nur für alle, die jetzt nicht hier gerade mit dabei sind. Jetzt haben wir heute 28 Grad oder so.
Ja, wenn wir jetzt da schon sind, Disney ist für mich in allen Aspekten so faszinierend. Wenn wir die Disney-Filme angucken, also ich bin ein totaler Disney-Liebhaber und ich war tatsächlich noch nicht in Disneyland, das ist noch eines meiner größten,
kann ich empfehlen.
Meiner größten Wünsche, das werde ich auch relativ bald erleben, definitiv. Und wenn wir mal so gucken, diese letzten Filme, ob das jetzt Wish war, ob das Soul war, ob das Vaiana 2 war, ob das Alles steht Kopf 2 war, das sind so
tolle Filme.
Sind alles so tolle Filme. Und wenn wir mal überlegen, ich weiß nicht, wie lange vorher so ein Drehbuch geschrieben wird. 2 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, keine Ahnung. Wann das war, dass diese Drehbücher geschrieben wurden. dann muss es Menschen geben, die das in ihrem Mind haben, dass sie das schreiben können. Also dieses Bewusstsein, wie lange dass das da ist und dann diesen Mut zu haben, das so zu verfilmen. Und da sind so viele Geschenke drin, da sind so viele Botschaften drin und selbst in den uralten Disney-Filmen war das schon so. Also diese Firma, dieses Unternehmen, diese Company bringt eine Energie auf diese Welt in einer Fantasiewelt, dass sie uns berührt, dass sie uns vom Kleinen auf berührt. Und da sind so viele, ich kann es gar nicht sagen, Mind-Opener drin. Da sind so viele berührende Szenen drin, die uns eigentlich so dermaßen erwachen lassen müssten, wenn wir es zulassen, wenn wir es annehmen, wenn wir uns berühren lassen, wenn wir es nicht nur als eine Träumerei, nicht nur als eine Illusion, eine Fiktion, als Film sehen. Und dieses ganz Spannende, wie das aufgebaut ist, dieses Verständnis dafür, was in uns passiert, diese Programmierung, die in uns passiert, die so bildlich dargestellt ist, die so kindlich, die so leicht dargestellt ist, mal wirklich in einem bewussten Moment nachzufühlen. Und das ist was, was mich nach wie vor fasziniert und es ist so eine Bereicherung und es ist so präsent auf der Welt, in so vielen Sprachen, in allen Ländern und generationenübergreifend und gleichzeitig, glaube ich, kommt es bei vielen gar nicht an, wie tief das diese Filme sind. Also, wenn du hier zuhörst und noch diese ganzen Filme nicht gesehen hast, mach dein Herz auf, sei ganz bewusst, sei da und tauche ein in diese Filme und tu es. Mhm. Guck sie dir an.
Mir ist es bewusst geworden vor ein paar Jahren, als ich in Südamerika so eine längere Busfahrt hatte. Und da läuft ja immer ganz laut ein Film oben. Also selbst wenn die Leute schlafen, der Film läuft ganz laut für alle. Und da lief, bin mir nicht mehr sicher, ob ein Disney-Film oder ein Pixar-Film, aber auf alle Fälle ein Kinderfilm. Und ich bin nicht der spanischen Sprache mächtig, also ich konnte eigentlich nur das Bild sehen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich verstehe diesen Film. Ich bin dabei und ich fühle, was dieser kleine Junge gerade erlebt. Und ich habe Jahre später dann den Film auf Deutsch gesehen und war in keiner Szene wirklich überrascht. Also ich habe einen Film ohne ein Wort verstanden. Und das musst du auch erstmal schaffen, das zu transportieren. Eine Geschichte so zu transportieren, dass sie ans Herz geht, ohne dass ich überhaupt wusste, wovon sie gerade reden.
Das ist halt das, wo es hingehen soll in der Menschheit. Ne? Wir werden immer feinfühliger. Unsere Hellsinne erwachen immer mehr. Wir werden telepathischer. Wir werden empathischer. Und dieses weniger Worte, mehr Fühlen führt ja dazu, dass Sprache im Wortsinne nicht mehr nötig sein wird, dass wir fühlen können. Es gibt schon genügend Dinge, wo es ums Schweigen geht. Es gibt genügend Sachen, wo es ums Fühlen geht. Und wenn wir da das Training drauf setzen, dann wird die Sprache noch weniger Barriere sein, als sie jetzt eh schon nicht mehr ist.
Ich bin trotzdem für Sprache und für Podcast. Gut, das ist ja, da ich glaube an die Magie von Stimme, was da drin liegt. Wie sie Menschen verbindet.
Absolut. Und,
aber ich weiß, was du meinst, dass Sprache an sich keine Barriere mehr sein wird.
Ja, da sind wir ja auch wieder bei der Dualität. Sprache kann verbinden, sie kann aber auch trennen. Worte können heilen, sie können verletzen. Also wofür setzen wir sie ein? Und ich kriege immer wieder gehört, Bettina, du sprichst das aus, was ich fühle. Du bringst das in Worte, was ich nicht beschreiben konnte. Und wenn wir das als Gabe sehen, wenn wir das als Geschenk sehen und es dementsprechend einsetzen, dann ist Sprache was Wunderherrliches. Ich liebe Meditationen zu geben. Ich liebe es, Menschen mit Worten in ihre Emotionen zu führen und zum Fühlen zu bringen. Ich liebe es, alle Facetten der Kommunikation, ob verbal, ob nonverbal, mit einzusetzen. Körpersprache ist ein ganz großes Thema, wie wir uns orientieren, wie Kinder sich orientieren. Und gleichzeitig dürfen wir auch mehr losgelöst werden davon. Denn wenn wir freier werden, wird unser Körper lockerer, er wird gelassener, unsere Faszien lassen nach, unsere Energieflüsse werden freier und dann können wir uns miteinander verbinden. Wenn wir schon so an diesem Punkt sind und wir haben ja auch immer wieder über Beziehung gesprochen. In den letzten Tagen, in den Gesprächen hat sich's immer wieder dahin gegeben, dass wir darüber gesprochen haben, wie ist denn eine Beziehung zu fühlen? Wie kann ich denn in eine tiefere Verbindung gehen. Und wenn wir mal so den, ich sage jetzt mal, den Annäherungsprozessen von zwei Menschen nähern, so dann ist so, wenn der Kuss fällt, dann geht es so, dass der Atem in Einklang kommt. Wir atmen gleichzeitig. Wenn wir näher in Verbindung sind, selbst in der Umarmung, fangen an, unsere Herzen sich einzuschwingen. Ab einer gewissen Zeit, wo wir miteinander im Arm liegen oder miteinander uns körperlich berühren, fangen die Herzen an, im Gleichklang zu schlagen. Wenn wir dann in Richtung Sexualität gehen, dann kommt irgendwann dieser Punkt, im besten Falle, dass die Körper miteinander schwingen, dass eine gemeinsame Schwingung, eine Dynamik entsteht. Und darüber hinaus, wenn die Auren verschmelzen, wenn wir in Richtung Seelenebene gehen und wir unsere körperlichen Grenzen vergessen und das Gefühl haben, mit meinem Partner, mit meiner Partnerin eins zu sein, dann haben wir eine Verbindung geschaffen, die Magisches bewegen kann. Und wenn wir diese Barrieren loslassen, diese, ich sage jetzt mal, diese Angst vor Berührung, diese Angst vor Nähe und diese Verbindungen frei werden lassen als das, was sie sind, nichts dazu packen, was nicht da ist. Also wenn wir uns nicht verstehen, wenn es nicht vibet, wenn wir keine Verbindung haben, dann muss ich da nicht gewaltvoll was draus machen. Wenn zwischen uns einfach eine Sympathie ist, aber da ist jetzt nicht mehr, dann muss ich da nicht großartig irgendwas aufbauen, damit es mehr wird als das, was es ist, weil das ist anstrengend. Gleichzeitig aber auch nichts weglassen, was es ist. Wenn ich Anziehung spüre, wenn ich Zuneigung spüre, wenn ich das Bedürfnis spüre, mit jemandem in Verbindung gehen zu wollen, es nicht wegzudrücken, es nicht zu verleugnen, es nicht mir zu verbieten oder es nicht gut zu heißen, sondern es frei zu lassen, dann kommen wir in diesen Flow des Lebens, in diese Leichtigkeit und dann ist nonverbale Kommunikation viel, viel heilsamer und viel, viel leichter, weil dann brauche ich nicht so viele Worte, weil ich nichts dazu packe, weil ich aber auch nichts rechtfertige, nichts wegdrücke, sondern es dann entsteht einfach eine Magie. Dann können wir stundenlang quatschen oder wir können auch zusammen einfach genießen und schweigen, weil es wird nicht mehr unangenehm, weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss was tun. Also das frei zu lassen, was da ist, es ist, was es ist, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Ja, wie er miteinander schweigen kann, das ist eine sehr, sehr große Qualität einer Beziehung. Also ich merke immer wieder den Unterschied, wenn ich Autofahrten habe und es gibt Menschen, die neben mir sitzen und ich habe so das Gefühl, oh, ich muss irgendwie dieses Gespräch am Laufen halten. Und dann gibt es Menschen, wo es einfach auch 2 Stunden lang still sein darf und es ist völlig fein. Und das ist so angenehm, dass es auch da wieder keine Worte braucht, sondern einfach das pure Verständnis gerade für die Situation, für dass es auch gerade einfach still sein darf.
Ein absoluter Traumzustand.
Top.
Kann ich auch nur so bestätigen. Und das ist halt der Zustand, wenn ich mir genug bin und der andere ist sich auch genug, nichts zu brauchen.
Schön. Ich überlege jetzt gerade, ob wir für heute noch ein Thema aufmachen oder ob wir es für...
Wir können auch bis Weihnachten vorbereiten.
Diese Folge wurde aufgenommen im Sommer. Gutes Frieren im Januar, bitte. Bettina ist mittlerweile 8 Stufen weiter. Und möchte diese Folge am liebsten nicht veröffentlichen, weil sie das gar nicht mehr fühlt.
Das stimmt. Das ist aber auch, das finde ich auch ein spannendes Thema.
Das ist jetzt die Herausforderung, ne? Wie weit produziert man vor? Weil das jetzt gerade ja deine Gedanken sind.
Und genau, wer und weiß, dann, wenn ich Stories poste, das überhaupt nicht mehr zusammenpasst.
Also, was habe ich damals gesagt?
Ich poste eine Story, meine Haare so lang und keine Podcast-Folge von mir, weil wir so viel vorproduziert haben.
Und du im Schneeanzug und dann kommt so.
Vielleicht bin ich dann schon ausgewandert oder keine Ahnung, vielleicht lebe ich schon nicht mehr. Aber Bettina lebt noch in dem Podcast. Also Bettina hat schon von ihrem Ableben.
Ich hoffe, du lebst noch, wenn diese Folge erscheint.
Es gibt ja so einen versicherungstechnischen Ausdruck, sie hat von ihrem Ableben Gebrauch gemacht. So steht es tatsächlich in der Lebensversicherung und so drin. Also die Versicherungsnehmerin hat von ihrem Ableben Gebrauch gemacht. Also sollte das eintreffen, lebe ich halt vielleicht in den Folgen noch ein bisschen weiter, weil sie war noch vorproduziert und...
Sollen wir das vertraglich festhalten, ob die dann noch veröffentlicht werden dürfen?
Bezahlt ist bezahlt. Wir sind hier in Deutsch, ne? Das wird hier... Das
also da muss es auch gesendet werden.
Muss es gesendet werden.
Es hat eine Ordnung. Wunderbar. Ich würde gerne mit dir nochmal in das Thema Energien eintauchen.
Ja.
Das wissen wir mittlerweile. Alles ist Energie. Jedes Kleidungsstück, was du anhast, dieses Bild, was da hängt, die Couch, auf der du sitzt. Die Frage ist, hat der Gegenstand beispielsweise jetzt gerade diese Energie oder ist es das, was ich in diesen Gegenstand interpretiere? Was ich damit meine ist, sagen wir mal, du kaufst einen gebrauchten Gegenstand von einer Person, hat die dann eine Energie, die sie mitbringt, dieser Stuhl oder was auch immer ich mir dann in meine Wohnung hole? Oder sehe ich etwas in diesem Gegenstand und projiziere dann meine Energie darauf?
Beides.
Gut, nächste Frage.
Wenn wir einkaufen gehen, ganz klassisch alltäglich Supermarkt, dann hat der Supermarkt ja schon eine Energie. Also es gibt Supermärkte, die finde ich, ich sage zu manchen, das ist so ein Schmuddelmarkt, da gehe ich nicht gerne rein, das ist irgendwie immer unaufgeräumt, das ist irgendwie nicht schön. Da kaufe ich auch ungern ein und ich merke, da kaufe ich Dinge, die jetzt weder frisch noch irgendwas sind, da kaufe ich vielleicht ein Toilettenpapier oder keine Ahnung, irgendwas. Und in Läden, wo ich mich wohlfühle, wo der Vibe gut ist, wo wir eine schöne Auslage haben, wo die Menschen sich Mühe geben, eine Wertschätzung auch der Ware gegenüber zu geben, indem sie sie präsentieren, ob das jetzt Obstgemüse ist, dass es liebevoll angerichtet ist, dass es ansprechend aussieht in einem Restaurant oder auch wo auch immer in der frische Theke, dementsprechend wie es präsentiert ist, hat für mich das Ganze schon eine Energie, wo es herkommt. Also wie ist das Land, wo es herkommt, welche Energie hat es? Wie sind die Produktionswege gewesen? Welche Menschen hatten das schon quasi in den Händen? Aber die Energie verändert sich ja auch. Das heißt, ich kann eine Ware aus einem Land haben, wo die Energie sehr, sehr niedrig ist und gleichzeitig empfängt sie aber jemand, der beim Auspacken schon Freude empfängt, der wo sagt, boah, wie schön es geworden ist, das war mein Design, ich habe hier was entwickelt, habe das in einem anderen Land produzieren lassen und das ist jetzt hier meine Berufung. Mhm. Boah, da kommt jetzt die Freude, die Leichtigkeit da hinein und so weiter, dann wird diese Energie schon verändert. Gleichzeitig, wenn wir alte Gegenstände haben, bringen die natürlich auch eine gewisse Energiefrequenz mit. Wenn du sie wahrnimmst, es gibt Menschen, die nehmen das gar nicht wahr. Ich nehme das sehr, sehr, sehr gut wahr. Also wenn du mich richtig bestrafen willst und wenn du mich ärgern willst, geh mit mir auf den Flohmarkt. Also das ist für mich so, ich kann das aber auch nicht beschreiben. Das war schon immer so, auch als ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt habe, ich krieg da keine Luft. Das ist für mich beklemmend, das ist für mich eklig, das ist für mich unangenehm. Da ich spüre da halt einfach, was da alles erlebt wurde, wo die überall waren, umso älter, umso schlimmer. Es ist aber auch mit Geschichtsbüchern, das ist mit gebrauchten Sachen bei mir so, dass ich mir da echt sehr, sehr schwer tue. Also was gar nicht geht, ist gebrauchter Schmuck. Also das ist für mich, Schmuck hat meistens ganz viel Emotionen mit sich, ob das jetzt positive oder negative sind. Und ich spüre das alles. Es gibt aber auch Menschen, die spüren genau das Positive, die lieben Vintage, die kriegen da ein positives Gefühl und sagen, boah, das wird wiederverwendet, das ist jetzt nicht weggeschmissen, das ist nachhaltig, da kann ich was Gutes tun, da kann ich den Kreislauf nochmal fortsetzen. Das ist eine innere Haltung. Und für mich hat diese innere Haltung und diese Energiewahrnehmung auch mit deinem Wesen zu tun. Weil ich bin hier auf der Erde, um eine neue Lehre auf diese Welt zu bringen. Ich bin hier, um die Menschen in die neue Welt zu begleiten. Für mich ist das Alt unwichtig. Für mich geht's weg von Alt. Für mich geht's weg von diesen alten Mustern und Strukturen. Und es sind durchaus viele Menschen mit einer Berufung hier, die in dem Alten noch was zu tun haben, die wichtig sind dafür. Für mich ist Geschichte so uninteressant, wie es vorbei. Also habe ich nichts mehr mit zu tun. Im Museum, warum? Also hat mit mir nichts mehr zu tun. Und wenn ich jetzt auf meiner Couch liege, dann ist es halt die Frage, was verbinde ich damit? Sag, okay, ist es jetzt ein Notstück, was der Vormieter hier hinterlassen hat und ich konnte mir nichts anderes leisten und ich denke mir, das Sofa erinnert mich jeden Tag daran, dass ich nicht in der Lage bin, mir ein neues Sofa zu kaufen, weil ich das Geld einfach nicht habe, dann werde ich eine andere Energie dagegen haben, als wenn ich sage, ey, das ist mein Traumsofa. Ich habe es geschafft, mir das zu gönnen und ich genieße es. Ich genieße jeden Moment darauf. Ich fühle mich so wohl, weil das ist meins. Das ist das, was ich haben wollte. Also mit was umgibst du dich? Gibst du dich zufrieden oder bist du zufrieden? Und somit hat halt für mich jedes Kleidungsstück, ist es eine Erinnerung aus einem schönen Urlaub, aus einem Land, wo ich sage, da verbinde ich ganz viele tolle Momente. Dann ist es völlig egal, ob das 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro am Bazar oder irgendwo gekostet hat. Oder ich habe mir irgendwas Teures zusammengespart und ich habe jetzt endlich das Paar Schuhe. Das sind meine ersten Chimichu-Schuhe oder was auch immer für dich wichtig ist. Und das hat für mich eine besondere Bedeutung. Dann werden die ein Heiligtum sein. Also das ist immer die Frage, welche Bedeutung gibst du mit hinein und die Frequenz werden sie haben. aber von Grund auf hat natürlich auch jedes materielle Stück eine Grundfrequenz. Ist es ein Obststück, was noch nie eine Sonne gesehen hat, was in einem Labor mehr oder weniger gezüchtet wurde mit Chemie, mit ganz viel Substanzen und unnatürlich? Oder habe ich das in meinem eigenen Garten von zu Hause ohne Lieferweg mit Herzblut aufgezogen, diese Pflanze, und freue mich über die Ernte? Also ich bin überzeugt, wir werden das schmecken und dein Körper wird es fühlen. Nur wie sind wir achtsam damit? Also kriegen wir es mit, kriegen wir es nicht mit? Es gibt Menschen, die können sich von Supplements und Shakes ernähren und die leben ein traumhaftes Leben, haben Energie, sind geladen, weil sie das für sich als den Heiligen Gral entdeckt haben. Und es gibt Menschen, die sagen, bei mir kommt nur Eigenes aus dem eigenen Anbau, unverarbeitet, am besten noch Rohkost, und das tut mir gut. Aber sei ehrlich. Sei ehrlich, warum machst du das? Und tut es dir wirklich gut? Weil es gibt leider Gottes auch Todesfälle, die bis zum Schluss an ihren Überzeugungen festgehalten haben und sind daran gescheitert, weil der Körper einfach nicht versorgt war. Also welche Energie tut mir wirklich gut, welche nicht, das ist für mich ausschlaggebend.
Das war jetzt ein schönes Beispiel, weil ich mich auch immer gefragt habe bei all diesen Themen mit gesunder Ernährung und was ich meinem Körper Gutes tue. Ich meine, rein logisch und rein wissenschaftlich ist es gesünder, wenn du morgens dir einen Tee machst oder einen Matcha trinkst, Matcha Latte, was auch immer. Wenn du das aber trinkst mit, ich muss es halt, weil es ist halt gesünder. Ich freue mich aber viel mehr auf einen eisgekühlten Energy Drink, der rein wissenschaftlich schlechter für meinen Körper ist, aber da empfinde ich pure Freude, und das andere Getränk trinke ich halt rein, weil es offensichtlich das Bessere für meinen Körper ist. Ist die Frage halt, wo ist die bessere Energie für mich dahinter?
Definitiv. Und da darf ich halt mit meiner Berufung, sage ich jetzt mal, dahinter gucken. Weil wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, aber Bettina, ich kriege das grüne Zeug morgens einfach nicht runter. Das ist eklig, ich habe da einen Widerstand und ich mag halt morgens einfach eine eiskalte Cola. Die tut mir einfach gut. Dann frage ich dich, willst du es behalten? Und in der Regel, wenn die Themen bei mir im Gespräch auf den Tisch kommen, will man es ja nicht behalten, weil da durchaus der logische Verstand, das Bewusstsein schon da ist. Und dann gucken wir halt dahinter, warum ist es das Gefühl zu diesem vermeintlich Ungesunden so toll und zu dem Gesunden so negativ? Und da kommen die wildesten Geschichten hoch. Also da gibt es kein Pauschalrezept, aber durchaus sind so Dinge, naja, ich durfte das früher nicht und jetzt bin ich halt selbstbestimmt und ich genieße das einfach, dass ich das jetzt darf, weil früher war es verboten. Oder ich bin vielleicht generell vom Typus so ein Gegenteilsortierer. So, also das, was die Welt von mir will, will ich grundsätzlich nicht, und ich will grundsätzlich das Gegenteil, und ich habe Freude daran, der Rebell zu sein. Ja. Da mal zu gucken, okay, kann ich denn vielleicht auf eine andere Art und Weise meine Rebellion ausleben, da wo es sinnvoll ist? Vielleicht eine Rebellion in Strukturen, in Mustern, in Systeme, wo ich was Besseres bewegen kann als gegen meinen eigenen Körper. Wir sind halt auch sehr viel mit Selbstsabotageprogramme programmiert, weil unser Unterbewusstsein halt immer Recht haben möchte. Und wenn unser Unterbewusstsein eine Überzeugung hat, das Leben ist nicht für mich, das Leben bestraft mich, ich bin nicht gut genug, egal wie viel ich gebe, es reicht einfach nicht, wenn das meine Überzeugungen sind, dann hat mein Bewusstsein nur eine einzige Aufgabe, mir Situationen im Leben bewusst zu machen und das wahrzunehmen. Mein Unterbewusstsein kreiert mir das, dass ich eine Bestätigung für das bekomme, was ich glaube. So, wenn ich überzeugt bin, ich kann dem Leben nicht vertrauen, wird mir das Leben immer wieder Situationen bringen, wo das bestätigt. Wenn siehst du, habe ich dir doch gesagt, wurde verarscht, wurde wieder hintergangen, wurde belogen, ich kann nicht vertrauen. Und da halt mal tiefer zu gucken, okay, was sind denn meine Überzeugungen, warum ich mich denn so sabotiere, wo ich doch weiß, dass vielleicht bestimmte Inhaltsstoffe von diesem Drink, den ich mir morgens auf nüchternen Magen reinpfeife, für mich nicht gut sind. Und warum sabotiere ich mich? Warum möchte ich vielleicht gar nicht die maximale Energie haben? Warum möchte ich vielleicht gar nicht die maximale Gesundheit haben? Warum möchte ich vielleicht gar nicht hoch schwingen, weil ich überzeugt bin, das Leben ist nicht freudig? Also das Leben gibt mir keinen Grund zum Lachen. Also ich wüsste nicht, warum ich in meinem Leben lachen sollte, weil ich habe nur Scheiße erlebt. Also werde ich mir alles dafür in mein Leben ziehen, dieser Überzeugung Recht zu geben, und dann gehört vielleicht auch die Ernährung dazu, die mich sabotiert, dass ich in ein Strahlen komme, dass ich in einen Glow komme, dass ich in eine Vitalität komme, dass ich kraftvoll dem Leben entgegen lächeln würde, weil ich nur vor lauter Power strahle. Aber mein Innerstes sagt, auf gar keinen Fall, das Leben ist scheiße.
Wenn du jetzt einer Person so eine Energie-Hausaufgabe gibst, so nach dem Motto, wie finde ich denn heraus, was gerade in meinem Leben ist, was an Gegenständen, alles, was ich so besitze, was um mich herum ist, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Wie finde ich das heraus, was ich vielleicht aussortieren darf, was ich weggeben darf, was ich eliminieren darf, um wirklich das in mein Leben zu holen, was mir gute Energie gibt? Ist es das Fühlen der einzelnen Dinge? Ist es wirklich, sich mit jedem Teil auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, liebe Vase, was machst du gerade mit mir? Und da reinzufühlen und zu sagen, okay, ich glaube, du darfst auf den Sperrmüllhof. Weiter geht's. Hallo, liebe Tasse. Ist es so banal?
Es ist so banal. Ich würde tatsächlich noch ein bisschen banaler anfangen. Entsorge alles aus deinem Haushalt, was aus der Vergangenheit ist, was eigentlich schon tot ist. Das heißt, Fotos, Liebesbriefe, Ansichtskarten, Andenken, Geschenke, was weiß ich, von Ex-Partnerschaften, von früheren Beziehungen, von vielleicht auch Verstorbenen in deinem Haus. Lösche deine WhatsApp-Chats von Ex-Partnern, von was weiß ich. Also all diese Dinge, die tote Energie sind, die in dir, in deinem Umfeld einfach Ressourcen belegen, die frei werden dürften. Ob es jetzt alte Kisten sind, ob das vielleicht auch Klamotten sind, die dir gar nicht mehr passen. Ob das Spielsachen vielleicht auch von deinen Kindern sind, wo du glaubst, naja, vielleicht irgendwann mal für die Enkel und so weiter, dieses Aufheben. In der Zeit könnten es vielleicht schon andere Kinder nutzen. Vielleicht kann es woanders schon eine Bereicherung geben, weil vielleicht gibt es keine Enkel oder vielleicht wollen die das gar nicht. Und diese Nostalgie, diese Erinnerung, die wir dann ja weiterschenken, in der Hoffnung, dass es den anderen genauso gut gefällt wie mir, hat ja wieder eine Erwartung drin. Das heißt, ich gebe da ja schon wieder Energie mit rein. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist natürlich diese radikale Ehrlichkeit. Wenn du morgens deinen Tag beginnst und mal zu guckst, okay, wie beginne ich meinen Tag? Tut mir das wirklich gut? Der erste Blick vielleicht aufs Handy. Was passiert mit mir? Probier es einfach mal ein paar Tage aus, morgens nicht als erstes aufs Handy zu gucken, sondern es vielleicht erstmal ins Licht zu gucken, mal rauszugehen, mal 2, 3 Atemzüge Luft zu schnappen, ins Bad zu gehen, nicht auf der Toilette mit dem Handy zu sitzen, sondern dein Bad, dein Frühstücksritual, wie auch immer, mal alles zu vollziehen, ohne aufs Handy zu gucken und dann zu sagen, okay, jetzt war ich für mich 15, 20, 30 Minuten, vielleicht eine Stunde, je nachdem, wie dein Morgen ist, war ich für mich da und jetzt widme ich mich der Außenwelt. Also das sind schon mal Dinge, wo du dich hinterfragen kannst. Wenn du Dinge nicht hergeben willst, dann frag dich, okay, warum? Naja, die Vase, die ist von meiner Oma, die ist von meiner Mama. Wenn die mich das nächste Mal besucht, dann muss die da sein. Die will die ja sehen. Also ja, aber für wen hebst du die auf?
Also, wir haben so eine Tischdecke zu Hause.
Die kommt
einmal im Jahr nach oben.
Hoffentlich hört die Person jetzt nicht diesen Podcast.
Ich glaube nicht.
Ja, genau diese Dinge sind es. Also wie geht's dir damit? Dieses, für wen machst du es? Für dich oder für die anderen? Und Katie Byron hat ein perfektes Buch geschrieben, The Work. Mhm. Und die hinterfragt halt immer, dass das, was ich denke, ob das wirklich wahr ist. So, ich brauche das. Ist das wirklich wahr? Was wäre, wenn es nicht wahr wäre? Was wäre, wenn es das Gegenteil wäre, wenn du es genau nicht brauchst? Also gute Fragen führen zu guten Ergebnissen. Und dieses Hinterfragen, ja, das kann zu viel werden. Aber wenn ich darum mal, oder wenn ich, anders gesagt, wenn ich an einem Punkt bin, wo ich etwas verändern möchte und ich möchte mein Energietraining tatsächlich aktiv aktivieren, dann muss ich mich an manchen Stellen einfach hinterfragen, warum mache ich die Dinge? Und geben sie mir Energie oder nehmen sie mir Energie? Und diese Dinge für mich immer und immer wieder zu überprüfen. Und kleine Dinge haben oftmals eine große Auswirkung. Kleine Veränderungen haben einen großen Effekt, weil ich sie eher umsetzen kann und durchhalten kann. Und dieses Hinterfragen, ja, will ich die Vase haben für mich, weil sie mir gut tut, weil sie mir ein schönes Gefühl bringt, oder mache ich das für andere? Warum habe ich meine Schränke voll? Aus Angst? weil ich glaube, wenn ich es weggebe, dass ich dann was verliere, war aus Angst, dass ich mir das nicht wieder leisten kann, aus Angst, dass ich zu wenig habe, dass ich vielleicht auch nicht bestehen kann in meinem Umfeld, dass ich nicht genug Auswahl habe, oder behalte ich es, weil ich eine Überzeugung habe, dass es noch jemand gebrauchen kann. Also was ist wirklich mein Warum? Bin ich vielleicht auch zu faul? Habe ich keine Lust, mich mit den Dingen auseinanderzusetzen? So alles in Keller, alles in Speicher. Und gleichzeitig ist es so befreiend.
Ja, ich glaube 2018 habe ich ungefähr 80% meines Haushaltes aufgelöst. Und ich dachte auch, das wird ganz, ganz schwierig. Am Ende war es wirklich jede Fahrt zum Sperrmüll, jeder eBay-Käufer, der kam, es wurde immer leichter. Das war wirklich wie eine Befreiung, zu merken, wie alles Stück für Stück gehen darf. Aber ich möchte einmal noch kurz einhaken, bevor jetzt alle die alten Fotoalben verbrennen. Es geht immer auch, welche Energie dahinter ist. Also ich muss jetzt nicht mein persönliches Fotoalbum aus meiner Kindheit verbrennen, nur weil es vergangen ist. Außer es ist mir nicht dienlich, sondern also wenn ich es angucke, gucke ich es mit Freude an oder gucke ich es aus dem Gedanken heraus an, na gut, da war ich halt 8. Gibt halt jetzt ein Bild davon.
Ja, vielleicht setzen wir nicht beim alten Fotoalbum der Kindheit an, aber vielleicht setzt du bei deinen Liebesbriefen an, vielleicht setzt du bei Postkarten an, vielleicht setzt du bei irgendwelchen Stofftieren an, die du als Jugendlicher mal auf dem Volksfest bekommen hast. Also vielleicht setzt du mal dabei an, dass du, weiß ich nicht, 50.000 Paar Socken hast und glaubst, du musst die irgendwann aufheben, weil du irgendwann mal nochmal die Wohnung streichst und dann ein altes Paar Socken brauchst. Oder
Hose, die man aufhebt, weil damit würde ich zum Renovieren dann irgendwann anfangen.
Zum Beispiel ein typisches Malershirt. Ja, und wenn du jetzt sagst, ja, das brauche ich, dann heb dir ein oder zwei Outfits auf, aber ich glaube, du brauchst keine 10 davon. Also vermutlich. Das sind genau diese Dinge, um die es jetzt erstmal vordergründig geht. Alte Bettwäsche. All diese Dinge, also warum heben wir Dinge auf? Und ja, ich kann es ja nochmal gebrauchen. Und wir sind leider Gottes, ob positiv oder negativ, dieses leider vielleicht auch mal wegnehmen, in einer Situation, wo wir alles in 1-Euro-Läden super schnell wieder haben können. Ja, das mag dem Konsum vielleicht nicht dienen, aber was dient dir gerade mehr? Diese Freiheit, in deinen Schränken, in deinem Keller durchatmen zu können, den alten Ballast loszuhaben mit dem Wissen, ich kann jederzeit wieder losgehen und ich kann mir den neuen Nagel, die neue Schraube wieder kaufen, wenn ich jetzt meine ganzen restlichen Ressourcen, die vom Schränke aufbauen übrig geblieben sind, entsorge? Oder muss ich mir 5.000 Knöpfe noch in irgendeine Schublade packen, weil die an irgendwelchen Etiketten dranhängen und ich sowieso das gar nicht mehr weiß, zu welchem Kleidungsstück gehört dieser Knopf? Also wo fange ich an und wo höre ich auf? Und diese Befreiung auf energetischer Sicht ist dieses Innen und Außen in Kohärenz bringen. Manchmal fange ich an, mich innen zu befreien, inneren Müll, inneren Ballast loszuwerden. Dann wird irgendwann mal der Druck, der Drang kommen, ich will im Außen auch Ballast loswerden. Dann wird es mir zu viel. Ich kriege vielleicht gar keine Luft mehr, wenn ich meine Schränke, meine Schubladen gucke und dann ist dieser Moment, es muss jetzt raus. Und vielleicht kennen wir das, wir haben Momente, da räumen wir aus, da gucken wir alles 10-mal an und packen 90% wieder zurück. Und dann gibt es diese Momente, wo man sagt, alles weg, es reicht, raus jetzt. Und dann kommen ein paar Wochen später die Momente, das wollte ich jetzt anziehen. Oh, da war ich aber gründlich, das habe ich auch mit weggegeben. Oder umgekehrt, ich räume erst im Außen auf und dann ist Platz dafür, dass ich emotional auch aufräumen kann, dass ich da aufmachen kann, weil dieses im Außen loslassen von alten Gegenständen, besonders bei Beziehungen, besonders bei verstorbenen Menschen, wenn ich Gegenstände weggebe, ist das auch ein emotionaler Akt, ein Abschied, der dann mit mir auch innen was macht, wo es mir dann leichter macht, für mich innen in die Neuausrichtung zu gehen, einen neuen Weg, eine neue Perspektive zuzulassen, weil ich sage, okay, das Alte ist jetzt wirklich vorbei und jetzt wird Platz für Neues.
Wer sich jetzt erwischt fühlt, hebe die Hand.
Mary hebt die Hand, falls es ihr nicht seht.
Also ich lebe wirklich schon minimalistisch. Aber ja, kaum sind wir irgendwie in eine neue Wohnung gezogen, ist sesshaft geworden. Da steht dann halt doch wieder ein Regal mit Dingen, wo ich mich gerade frage, müssen die da stehen? Ich werde heute Abend noch ein bisschen aussortieren.
Ja, es fängt vielleicht schon an einer ganz anderen Stelle an. Das Thema Schenken. So schenke ich Dinge, wo ich weiß, das passt für den anderen. und ich mache mir Gedanken und der andere kann damit wirklich was anfangen, oder schenke ich, um zu schenken, damit ich geschenkt mhm. habe. Und da entstehen halt auch oftmals genau diese Verpflichtungen. Weil jetzt habe ich von dem den Blumentopf bekommen, von da habe ich die Vase eben bekommen, ja. oder ich habe da irgendwas zum Hinstellen bekommen. Bin ich so ehrlich und sage, hey, das ist ganz lieb von dir gemeint, aber ich werde es nicht hinstellen. Das hat nichts gegen dich, das hat, ist nicht böse gemeint, aber es entspricht mir nicht. Also bin ich so ehrlich, zeige ich mich und habe ich ein Umfeld, wo ich das kann? Also das, da sind wir ja wieder dabei, sichtbar zu sein. Bin ich sichtbar mit meinen Werten? Bin ich sichtbar mit dem, was mich ausmacht? Und kann ich das kommunizieren? Kann ich ganz ehrlich zu jemand anderem sagen, ich weiß deine positive Absicht und ich schätze das auch, aber ich kann damit nichts anfangen. Es entspricht mir einfach nicht. Und gleichzeitig aber nichts zu erwarten, vielleicht auch im Vorfeld, wenn ich weiß, da kommen Menschen, die bringen immer irgendetwas mit, was mir nicht entspricht. Sage, du brauchst dir keine Gedanken machen. Ich habe deine Bemühungen gesehen und ich will dir nicht zu nahe treten. Aber das, was du mitbringst, ist echt süß, aber es ist einfach nicht mein Vibe. Ja. Und du musst dir keine Gedanken machen. Es reicht, wenn einfach du kommst. Also traue ich mich das.
Es sind auch gesunde Grenzen setzen.
Ja.
Also ich merke auch gerade so mit Kindern und Geschenken, da bewusst zu sagen, nein, das ist zu viel.
Ja.
Also allein jetzt eine Studie gelesen, dass, glaube ich, Kinder ab 16 Spielzeugen überfordert sind. Und da zählt jedes Buch mit rein. Wenn jeder, glaube ich, mal das eigene Kinderzimmer durchgeht, das sind weit mehr als 16 Dinge. Und dann kommt jeder Geburtstag, jedes Weihnachtsfest und jede Oma meint's gut. Und da bewusst zu sagen, nee, stopp mal. Ihr dürft ja was schenken, aber dann schließt euch doch zusammen oder fragt nach oder macht es dann wenigstens sinnvoll. Und nicht das 3000. Puzzle obendrauf, dass es vielleicht irgendwie gar nicht braucht. Oder schenkt ein Erlebnis, ne? Das ist ja auch irgendwie.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich gucke, dass ich so viel wie es geht an Zeit und an Erlebnis schenken kann, an Emotional Moments, das Emotionskonto zu füllen. Und wenn wir kleine Kinder angucken, mit was spielen die? Kartons, Tupperdosen, Schlüssel, Löffel, Glas, was weiß ich. Also die können sich ja so unfassbar gut mit den alltäglichen Dingen beschäftigen. Einen Verschluss auf- und zumachen zum 20.000. Mal, weil sie es faszinierend finden, dass sie das jetzt auf einmal können. Und diese Erwartung, was ein Spielzeug erfüllen soll, mal wegnehmen und zu gucken, okay, was braucht es wirklich? Und da können wir gute Vorbilder sein, da können wir gute Ansätze machen und uns halt auch hinterfragen, warum mülle ich mich denn vielleicht selbst so zu? Warum ist Konsum vielleicht ein Kompensieren? Was ist das Belohnungssystem dahinter? Warum glaube ich vielleicht, mit den neuesten Klamotten besser auszusehen? Warum glaube ich denn, dass mich teure Gegenstände aufwerten, dass ich dann wertvoller bin oder mehr dazugehöre, wenn ich jetzt auch die und die Uhr am Arm trage oder wenn ich jetzt auch von der Marke eine Handtasche habe? Ist das wirklich so? Bin ich dann wirklich im richtigen Umfeld? Oder ist das für mich wirklich ein Mehrwert, wo ich sage, das ist ein Erfüllen, ein Gönnen, das sind schöne Materialien, das ist ein Gefühl um mich herum, ich mache das nur für mich. Dieses, wer bist du, wenn dir keiner zuguckt? Wie verhältst du dich, wenn keiner applaudiert? Wie sprichst du mit dir, wenn dir keiner zuhört? Und das kann ich auf den Bereich halt auch geben. Mache ich die Dinge für mich, weil ich es genieße mit mir. Ich kaufe mir gerne Blumen. Ich liebe es, frische Blumen um mich herum zu haben. Ich liebe es, ein tolles Essen zu haben, mir die Dinge schön zu machen, ein Umfeld zu kreieren, was sich schön anfühlt. Ich bin ein total haptischer Mensch, ein total touchy Mensch. Und ich mag harmonische Geschichten. Ich mag ein harmonisches Umfeld. Ich mag ein liebevolles Zuhause. Das ist es mir wert. Aber brauche ich davon viel? Oder sage ich suche mir das, was zu mir passt, und dann ist es auch beständig. High Frequency.